Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg. Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat Januar 2013 publizierte Rede wurde von Professor Dr. Anton Vögtle zum Thema Gehorsam gegen die Staatsgewalt nach dem Neuen Testament am 7. Mai 1960 auf der Insel Reichenau im Rahmen des Wochenendgesprächs der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg über Gehorsam gegen die Staatsgewalt gehalten. Diese Rede, wie auch andere der ersten Hälfte des Jahres 2013, ist aufgrund ihrer Thematik ausgewählt worden, anlässlich des Gedenkens an die Machtergreifung der Nationalsozialisten im Januar und den Beginn des Freiburger Rektorats Martin Heideggers im April 1933. Auf der Tagung sprach neben Anton Vögtle Professor Dr. Richard Hauser, Heidelberg, zum Thema »Der Gehorsam in der politischen Ethik«. Aus zwei verschiedenen Blickwinkeln, einem neutestamentlichen und einem ethischen, nähert sich die Tagung der Problematik des Gehorsams gegenüber der Staatsgewalt. Anton Vögtle erwähnt in seinen einleitenden Worten die zum Zeitpunkt der Rede noch nicht in allzu weiter Vergangenheit liegenden Ereignisse in der NS-Zeit und die damals gegenwärtigen Zustände in der Ostzone, also der DDR. Im Hinblick auf die mit beiden politischen Systemen verbundenen Problematiken des Gehorsams gegenüber der Staatsgewalt scheint es nicht unangebracht, die historisch-kritisch-exegetischen Ausführungen Vögtles zu Römer, Kapitel 13, Vers 1-7, den Paradetext zu dieser Thematik, auch im Hinblick auf die heutige Zeit zu betrachten. Bereits in der Tagungseinladung wird erwähnt, dass für eine Demokratie, Zitat, Freiheit zu Kritik und Widerspruch lebensnotwendig ist und dennoch der Gehorsam nicht zur verstaubten Vokabel werden darf, wenn der Staat und seine Ordnung wehren sollen, Zitat Ende. Dabei darf allerdings Gehorsam nicht mit stummem Zusehen verwechselt werden, schließlich gilt es in genau der erwähnten Freiheit zu Kritik und Widerspruch, die Gesellschaft und somit den Staat voranzubringen und auf Missstände aufmerksam zu machen.
Ich würde vielleicht vorschlagen, dass Sie das griechische Neue Testament erst nachher aufschlagen, wenn wir an den Text Römer 13 kommen. Übrigens habe ich noch eins. Die Annahme des Exemplares verpflichtet Sie zu gar nichts, nur zur Rückgabe. Ich werde nicht examiniert. Es ist wahr, meine Damen und Herren, was immer wieder behauptet wird, dass das Neue Testament natürlich keine regelrechte Staatslehre bietet. Und das tut auch der ausführlichste und ausdrücklichste Text nicht, der heute wieder so sehr, wie Herr Direktor bereits ja bemerkte, im Mittelpunkt der Diskussion steht, Römer 1-7. Dass das Neue Testament, angefangen mit Jesus selber, keine regelrechte Staatslehre bietet, ist auch gar nicht weiter verwunderlich. Ich will einmal nur an der Stelle sagen, einfach schon wegen der sogenannten eschatologischen Botschaft Jesu und des Neuen Testamentes, der Botschaft vom Nahegekommensein der Gottesherrschaft. Als dem absoluten Letzten, was die Welt zu erwarten hat. Aber trotzdem ist es auch wieder nicht so wenig, was das Neue Testament über die Staatsgewalt sagt, über ihr Mandat und ihre Dignität, aber auch über ihre Versuchung, über ihre mögliche und faktische Perversion. Und nun kann ich ja nicht hier das gesamte komplexe Material des Neuen Testamentes vor Ihnen ausbreiten. Ich möchte, wie schon angedeutet, zwei Grundtexte Ihnen und vor Ihnen ausbreiten und Sie selber gewissermaßen anregen, sich mit ein Urteil zu bilden. Jesus selber wurde die Frage nach der Pflicht des Gehorsams gegen die Staatsgewalt vorgelegt. Und zwar in der Absicht, ihm eine gefährliche Schlinge zu legen. Sie kennen alle die bekannte Geschichte vom Zinsgroschen von der Kaisersteuer, die uns berichtet ist, Markus 12, 13 bis 17 und dann auch bei den Seitenreferenten Matthäus und Lukas. Und ich erlaube mir, gerade Ihnen den Text vorzulesen, und soweit Sie selber ein Neues Testament da haben, in Deutsch, was ich fast annehmen möchte, lesen Sie das ruhig auch mit. Also Markus 12, 13 bis 17. Und sie sandten zu ihm, nämlich zu Jesus, einige von den Pharisäern und den Herodianern, um ihn, nämlich Jesus, durch ein Wort zu fangen. Und sie kamen und sagten zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du achtest nicht auf die Person der Menschen, auf die Person der einzelnen Menschen, sondern lehrst der Wahrheit gemäß den Weg Gottes. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht? Fragezeichen. Er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen: Was? Wozu? Warum versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, ich möchte ihn sehen. Da reichten sie ihm einen, und er sprach zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie antworteten ihm: Des Kaisers. Jesus aber sprach zu ihnen: Was des Kaisers ist, gebt dem Kaiser, und was Gottes ist, Gott. Und sie staunten über ihn, referiert der Evangelist. Weil er sie nämlich, banal gesagt, wirklich K.O. geschlagen hat. Nun, Sie wissen ja, dass dieses Wort, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, zu den viel gedeutetsten, missdeutetsten und missbrauchtesten Worten des Neuen Testamentes gehört, nicht wahr? Wenn wir denken, was wir da im Dritten Reich alles hörten. In der Ostzone ist ja auch nicht anders heute. Aber auch sonst. Wir müssen, um dieses Wort aber zu verstehen, was Jesus damit sagt und was er nicht sagt, müssen wir uns nun die Situation vor Augen führen. Denn hier diese Antwort ist gegeben aus einer ganz konkreten bestimmten Situation. Die römische Verwaltung erhob in ihren Provinzen in römischer Münze die sogenannte Kopfsteuer. So auch in Palästina, hier sind wir speziell in Judäa, das ja seit 6 nach Christus ein extra Provinz Syrien wurde. Diese Kopfsteuer war an sich nicht drückend. So rund, glaube ich, 83 Pfennig in unserer Währung, also etwas, was man aufbringen konnte. Aber diese Kopfsteuer erinnerte die Juden stets an ihre politische Abhängigkeit von der heidnischen Besatzungsmacht, vom heidnischen römischen Kaiser. Und die Bezahlung der Kopfsteuer konnte daher als Anerkennung der heidnischen Herrschaft, der heidnischen römischen Herrschaft über das Gottesvolk verstanden werden. Und dadurch wurde eben auf jüdischem Boden diese Frage zu einer religiösen Frage, in deren Beantwortung das Judentum gespalten war. Nämlich, diese Kopfsteuer wurde ohne weiteres bezahlt, sagen wir sogar gerne, von den Sadduzäern. Das war die nationalliberale Partei, die sich auf den Boden der gegebenen Tatsachen stellten. Also bitte, gute Zusammenarbeit mit den Römern, gar nicht irgendwie messianische Bewegung aufkommen lassen, nicht wahr? Denn das bedeutet die Gefährdung der Selbstständigkeit, die wir noch haben, relativ. Sie wurde bezahlt ebenso gern von den wenigen Herodianern. Ihr heißt ja Pharisäer und Herodianer waren dabei. Herodianer, also die wenigen Anhänger des sogenannten herodianischen Hauses oder hasmonäischen Hauses, wo die Herodes herstammten und die ja zum Teil noch die Herrschaft hatten, vier Fürsten, wie zum Beispiel der Herodes Antipas in Galiläa, wie Sie wissen, der Landesherr Jesu. Also von denen wurde sie auch gerne bezahlt, nicht wahr? Von diesen Herodianern. Dann aber, denn die waren eben regelrechte Kollaborationisten der römischen Macht. Nur mit innerem Protest wurden sie bezahlt von den Pharisäern. Das war ja die große Volkspartei aus allen Berufen, deren Führer die sogenannten Rabbinen, die Schriftgelehrten waren, die faktisch auch am Sabbat in dem Tempel das Gesetz erklärten und die deshalb die mächtigste Gruppe im Parlament, im Synedrium waren und auch die mächtigste Gruppe in der jüdischen Öffentlichkeit. Also das war wichtig, die hatten den stärksten Einfluss auf die Masse des Volkes. Also nur mit innerem Protest, natürlich, diese Hüter des Gesetzes, ja weh. Und dann wurde sie abgelehnt von einer weiteren Partei, der sogenannten Zeloten, die Eiferer, die nationaljüdischen Eiferer, die sagten, verdammt nochmal, bildet euch ja nicht ein, wenn das anders kommen soll, dass wir alles da dem lieben Gott überlassen sollen. Wir müssen zum Messer greifen. Und deshalb hießen die auch Sikarier, weil sie immer einen Dolch bei sich trugen und ab und zu bei Massenansammlungen auch mal einen umlegten. Diese Zeloten, durch deren Tätigkeit ist auch mit der jüdisch-römische Krieg im Jahre 66 ausgelöst worden. Also kurz und gut, die sagten, wir müssen aktiv den Kampf aufnehmen gegen die römische Macht, nicht wahr? Wir müssen also selber die heidnische Macht beseitigen und das Gottesreich, gleich natürlich in diesem Fall jüdisches Reich, aufrichten. Also diese Zeloten, nicht wahr, die lehnten sie völlig ab, die Kaisersteuer als Verleugnung der Herrschaft Gottes. Und nun, die Leute, hören Sie, die man da zu Jesus schickte, waren also teils Pharisäer, teils Herodianer, also Leute, die an sich sehr verschieden dachten über diese Kopfsteuer, einig aber darin waren, dass sie eben Jesus mit Listen eine Falle locken wollen. Und ihr ziemlich plumpes Kompliment soll die hinterlistige Natur ihrer Fragestellung verschleiern und Jesus zu einem unvorsichtigen, offenen Wort veranlassen. Nicht wahr, sie sagen, Meister, schon diese Anrede, Rabbi, Lehrer, Großer heißt das ursprünglich wörtlich, wir wissen, du bist wahrhaftig. Du nimmst keine Rücksicht auf die Person, du sagst ganz der Wahrheit gemäß. Und nun stellen sie zwei Fragen. Einmal die grundsätzliche Frage, ob es sittlich erlaubt sei, die Kaisersteuer zu zahlen, und dann die praktische Frage, ob sie sie zahlen müssen. Und mit diesen beiden Fragen wollen sie Jesus eine Antwort entlocken, der ihn in jedem Fall kompromittiert. Bejaht Jesus die Frage, dann steht er als Kollaborationist da und bringt sich um die Sympathien des Volkes. Verneint er die Fragen, so stellt er sich im Gegensatz gegen die römische Herrschaft und man kann ihn als Zeloten bei den Römern denunzieren. Also eine ganz prekäre Situation. Jesus zerreißt aber die Schlinge und sorgt dafür, dass nicht er die Frage beantwortet, sondern genau die Fragesteller, seine Gegner, die ihn erledigen wollen. Er zerreißt die Schlinge, indem er sofort die Heuchelei der Fragesteller erkennt und entlarvt. Das war, wie Sie hörten. Warum Heuchelei? Deshalb Heuchelei. Dieser Vorwurf ist deshalb angebracht, weil diese Leute eine Frage stellen, die ja bereits entschieden ist, und zwar nicht nur durch die römische Besatzungsmacht de facto, sondern durch ihr eigenes Verhalten. Nämlich die praktische Frage, ob sie die Kopfsteuer zahlen müssen, die ist schon entschieden. Aber die Gegner sollen durch ihre eigene Antwort sich selbst widerlegen müssen. Und deshalb lässt sich Jesus eine Steuermünze reichen, nicht wahr? Einen römischen Silberdenar. Und dieser trägt, wie aber die Gegner selbst feststellen müssen, das Bild des Kaisers, in diesem Fall ist Kaiser Tiberius, und die seinen Namen nennende Unterschrift. Und die beweisen eben, dass die Münze dem Kaiser gehört. Und zwar nicht als sein Privateigentum, sondern als Symbol seiner Macht und Autorität. Wenn aber die Juden in ihrem Lande die kaiserliche Währung haben, dann ist das eine praktische Anerkennung der Herrschaft des Kaisers. Es war ein allgemein anerkannter Grundsatz, soweit wie der Geltungsbereich eines Geldes, soweit reicht auch der seiner Herrschaft. Nicht wahr? Also bitte, und deshalb kann Jesus aus der Tatsache, dass die Juden das Geld des Kaisers gebrauchen, dass ihnen das Geld ja nicht zu schlecht ist, um selber ja auch damit Geschäfte was zu machen, Handel und Wandel zu treiben. Deshalb kann Jesus aus der Tatsache, dass die Juden das Geld des Kaisers gebrauchen, das Recht des Kaisers auf die Erhebung der Kopfsteuer folgern. Und damit ist aber auch gesagt, dass die Kopfsteuer, die eine Anerkennung seiner Herrschaft darstellt, sittlich erlaubt ist. Indem Jesus einen Denar holen und seine Gegner selbst Bild und Unterschrift feststellen lässt, zwingt er sie, sich selbst zu widerlegen und jedenfalls die Tatsache ans Licht zu bringen, dass der Kaiser Herr im Lande ist. So formuliert sehr gut Heinrich Schlier in einem Aufsatz neuesten in den Katholika. Dann aber gibt es nur die Forderung, gebt dem Kaiser, was ihm gehört, nämlich konkret die Steuer. Hier. Und zwar apodote heißt das Wort, nicht einfach dote gebt, sondern apodote. Und apodote heißt, gebt ihm zurück, was ihm gehört, nicht wahr? Nämlich dieses Geld. Vielleicht darf man noch hinzufügen, sogar den Mammon. Aber damit ist die Antwort Jesu nicht erschöpft. Und die eigentliche Poete seiner Antwort kommt erst noch. Der Cäsar, der Kaiser, ist nicht allein im Lande. Deshalb fährt Jesus fort und gebt Gott, was Gottes ist. Oder noch genauer, gebt Gott zurück, was ihm gehört. Auch wenn man, so heißt das, auch wenn man die vom Kaiser geforderte Steuer bezahlt, kann man immer noch Gott zurückgeben, Gott geben, was ihm gehört und was er uns gegeben hat. Und das ist eben alles, nicht wahr, sozusagen, Leib und Seele. Meine Damen und Herren, sehen Sie, diese Gesamtsituation, die muss man im Auge behalten. Und nur wenn man die außer Acht lässt, wie es natürlich im generellen Gebrauch dieses Wortes meist geschieht, dann kann man aus diesem parallel formulierten Wort, was das gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist, kann man aus dieser parallelen Formulierung eine Gleichstellung von Gott und Kaiser herauslesen. Ein Nebeneinander zweier selbstständiger Verpflichtungen. Also wie wenn die Pflichten gegen Gott, gegen den Staat ebenbürtig neben die gegen Gott zu stellen wäre, nicht wahr? Etwa auch so im Sinne, nicht wahr, von Staat und Kirche als Societatis Perfectae. Nein. Hier geht es nicht um zwei Pflichten, von denen die eine so wichtig wäre wie die andere. Das ist gerade nicht der Fall. Das ist ein Missverständnis, dieses Wort. Der hier fortfährt und gebt Gott, was Gottes ist. Ja, meine Damen und Herren, das ist der in diesem Lande Israel die unerhört neue Nachricht proklamiert mit Wort und Tat. mit seinen Wundern. Erfüllt ist die Zeit. Die Zeitenwende ist da. Nahe gekommen ist die Gottesherrschaft. Kehrt um, zieht die Konsequenzen daraus. Kehrt um und glaubet an das Evangelium. Die Gottesherrschaft ist nahe gekommen schon. Sie wird schon anwesend wirksam in Jesu befehlendem, heilendem, forderndem, verheißenden Wort. Das ist der diesen Anbruch der Gottesherrschaft zugleich verkündet, als Offenbarung der Willensherrschaft Gottes, als Offenbarung der absoluten Willensforderung Gottes, der diese verkündet, die erfüllt werden muss, damit die Menschen Söhne Gottes werden und das Heil der Gottesherrschaft erlangen. Das einzig Wichtige und absolut Entscheidende ist deshalb oder sind deshalb die Forderungen Gottes, sein Anspruch auf den Menschen, und zwar sein absoluter Anspruch auf den Menschen, wie ihn Jesus und erst Jesus, nicht wahr, in der Bergpredigt, in Radikalisierung der schon alttestamentlichen Forderung Gottes verkündet. Das ist das einzig Wichtige und absolut Entscheidende, nicht wahr? Die absolute Willensforderung Gottes erfüllen, um so die Bedingung zu erfüllen, in das Heil, in das Gottesreich eingehen zu können oder das Gottesreich zu erben, wie Jesus formuliert. Insofern entlarvt Jesus mit dieser Antwort die Heuchelei der Fragesteller. Und zwar nicht nur ganz verblüffend, sondern schlechthin unanfechtbar. Nämlich, die Gegner, nicht wahr, die Scheinheiligen, fragten in angeblicher Sorge um die Ehre Gottes, ob man die dem Kaiser Steuern entrichten soll. Und sie übersahen und übergingen völlig, dass dieser Gott in Jesus da ist und eine ganz andere, eine viel gewichtigere und dringendere Forderung erhebt, als die, die sie bekümmert, nämlich, dass man sich ganz und gar dieser Forderung Gottes hingibt. Dadurch, dass Jesus in dieser Weise sofort Gott neben den Kaiser stellt, wird der Kaiser in der Tat um seinen Glanz und sozusagen um seinen Eigenwert gebracht. Er wird, ja, darf man fast sagen, mit Josef Schmidt im Regensburger Neuen Testament, er wird von Gott förmlich erdrückt. Und man kann mit dem früheren Heidelberger Exegeten Martin Dibelius von einem ironischen Parallelismus zwischen den beiden sprechen. Ironisch natürlich, cum grano salis, denn es ist Jesus ganz ernst. Also was folgt daraus für die Auffassung Jesu vom Staat und seiner Gewalt? Erstens, zweierlei. Jesus anerkennt die relative Berechtigung der Staatsgewalt als irdische Ordnungsmacht während dieser Weltzeit. Und zwar selbst, wenn es die Staatsgewalt des heidnischen Imperium Romanum ist, der, so darf man vielleicht hinzusagen, eigentlich gar kein Recht hat auf Palästina. Aber lassen wir diese Frage mal weg, denn das ist auch wieder eine verwickelte historische Frage. Die religiöse Ordnung bringt Jesus zum Ausdruck hiermit. Die religiöse Ordnung wird durch die irdische nicht notwendig beschränkt. Das bringt Jesus mit seiner Stellungnahme zur konkreten Frage zum Ausdruck. Es ist durchaus erlaubt, dem Staat zu geben, was er zu seiner Existenz nötig hat. Nicht wahr? Was das ist, ist in diesem Fall ganz klar, in diesem konkreten Fall die Steuer. Auch wenn man die vom Kaiser geforderte Steuer bezahlt, kann man immer noch Gott geben, was ihm gehört, nämlich uneingeschränkte persönliche Hingabe. Die Erfüllung der einen Forderung schließt die Erfüllung der anderen nicht aus. Nicht wahr? Das sagt Jesus. Freilich, meine Damen und Herren, ist damit noch nicht gesagt, dass zwischen den Forderungen von Gott und Kaiser nicht auch mal ein Widerspruch entstehen kann, etwa in einer anderen Situation. Das ist damit nicht gesagt, nicht wahr? Diese Möglichkeit bleibt durchaus offen. Aber im vorliegenden konkreten Fall, in dem es sich um die Steuerforderung handelt, die Steuerforderung, die ja ihrerseits als Kopfsteuer nur Ausdruck der Anerkennung der Autorität und Macht des Kaisers ist, in diesem Fall braucht Jesus einen Widerspruch nicht zu erblicken, da die römische Verwaltung die religiöse Freiheit der Juden unangetastet ließ. Nicht wahr? Das ist also gar nicht zu bezweifeln. Jedenfalls, meine Damen und Herren, unter dieser Voraussetzung jedenfalls, solange es sich wirklich nur um das Geld geht, um die Steuer, wie hier, unter dieser Voraussetzung jedenfalls, lehnt Jesus mit seiner Antwort zugleich das Recht der Revolution aus religiösen Beweggründen ab. Das Recht der Revolution aus religiösen Beweggründen, das die Zeloten verkündigen. Und damit natürlich ihre falsche Reich-Gottes-Erwartung. Denn diese Zeloten, wie ich Ihnen ja schon sagte, diese Jüdischen, die wollen ja von sich aus einen heiligen Krieg führen und im nationalpolitischen Sinne ein Gottesreich aufrichten, das natürlich faktisch eine Herrschaft, ein Reich des Judentums ist, mit Jerusalem als Mittelpunkt. Ein Gottesreich, das zugleich politisches Weltreich ist und anstelle des römischen Reiches tritt. Während Jesus das Gottesreich, die Gottesherrschaft verkündet im streng religiösen Sinne des Wortes, das ganz und gar Gottes ist und ganz und gar allein durch Gott aufgerichtet wird und nicht von Menschen. Also das ist das Erste. Und das Zweite, ich habe ja schon die Formulierung gebraucht, Jesus anerkennt die relative Berechtigung der Staatsgewalt, ihre Gehorsamforderung in diesem Wort. Und den Grund habe ich ja schon angedeutet, warum diese nur relativ ist, warum die Staatsgewalt nicht ein letztes ist. Weil sie eben als Ordnungsfaktor ganz und gar angehört diesem jetzt noch andauernden Äon, also dieser vergänglichen Welt, und daher notwendig begrenzt ist durch den Herrschaftsanspruch Gottes. Durch das, was Jesus Gottes Herrschaft nennt. Wir müssen Jesu Antwort, habe ich Ihnen ja gesagt, und darüber ist sich die Exegese einig, als Anruf der nun in ihm im Horizont der Welt erschienenen Herrschaft Gottes verstehen. Und deshalb besagt eben sein Wort, Markus 12,17, klipp und klar, dass der Anspruch des Staates jetzt begrenzt ist von einem ganz anderen Anspruch, einer ganz anderen Herrschaft, die nämlich mit ihm in die Welt kommt und schon wirksam wird, die von Gott her nun sich in der Welt erhebt. Und das bedeutet also, solange der Staat fordert, was er zu seiner Existenz und zur Erfüllung seiner Ordnungsfunktion braucht, soll der Jünger Jesu ihm das geben, sich in den irdischen Ordnungen fügen. Sobald aber der Staat seine Grenze überschreitet und mehr verlangt, nämlich das, was Gottes ist. Wenn er nämlich das verlangt, was Gottes ist, dann darf der Jünger Jesu dem Staate dieses nämlich von ihm zu Unrecht Verlangte, nicht geben. Also, das Wort Markus 12,17 besagt implizit, geradezu auch, gebt dem Kaiser nicht mehr, als was ihm gehört. Gebt ihm nicht, was Gottes ist. Verstehen Sie? Pointiert formuliert. Nun, die Schwierigkeit ist natürlich gewissermaßen die materielle Definition und eine materielle Definition dessen, was nun des Kaisers ist und dessen, was Gottes ist, gibt Jesus freilich in diesem Wort nicht, nicht wahr? Und wir dürfen es auch gar nicht erwarten in diesem situationsgebundenen Wort. Verstehen Sie, so sehr dieses Wort gewiss ein Prinzip zum Ausdruck bringt, ist es eben doch eine Antwort auf eine konkrete Frage in einer konkreten Situation. Und natürlich, also schon an dieser Stelle, nicht wahr, müssen wir sagen, es können Grenzfälle eintreten, über die gewissermaßen nur vom Ganzen des Evangeliums her entschieden werden kann, was jetzt Gottes ist und was des Kaisers ist. Aber zweifellos lässt sich die Forderung Jesu aus dem Ganzen seiner Gottesreichverkündigung noch dahin konkretisieren. Und verstehen Sie, das kann ich ohne weiteres mit historischer Sicherheit als Exeget, nämlich, sollte der Staat das verlangen, was Gottes ist, sollte er euch hindern, das Heil der Gottesherrschaft zu verkünden und zu vermitteln, sollte er euch hindern, die religiös-sittlichen Bedingungen zu erfüllen, nämlich als Voraussetzung für das Eingehen in das Gottesreich, dann widersteht ihm. Dass diese Formulierung, also diese materielle Füllung, die ergibt sich schon ganz und gar aus der Gottesreichverkündigung Jesu vor dem Karfreitag. Also, meine Damen und Herren, aus ein und derselben Gottesreichverkündigung Jesu erfließt sowohl das Ja Jesu zur Staatsgewalt, das Ja Jesu zur Staatsgewalt, dass die Ablehnung der Revolution gegen die Staatsgewalt aus rein politischen Gründen, und zwar mit Waffengewalt, ist ja immer bei den Zeloten, einschließt. Es erfließt ebenso das Nein zum Staat, nämlich zum Totalitätsanspruch des Staates. Zu dem Staat, der sich Gott und Christus versagt. Zu dem Staat, der nichts mehr weiß von der Begründung der politischen Macht durch den Auftrag Gottes. Und der den Anspruch der Herrschaft Gottes nicht mehr hört. Etwa das Johannesevangelium stellt das vor, stellt das dar und schildert das. In der Szene Pilatus und Jesus, nicht wahr? Pilatus kommt zu der ungerechten Verurteilung Jesu, weil er den Anspruch Gottes, und der Heiland erinnert ihn daran, du hättest die Gewalt nicht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre, nicht hört, sondern sich übermannen und überwältigen lässt von dem, was aus der Welt kommt. Nicht wahr? Konkret den Juden, allen die Führer des Volkes, die Jesus um jeden Preis vernichten wollen. Nicht wahr? Das Nein, also wie gesagt, zu einem Staat, der nicht mehr von der Begründung der politischen Macht und den Auftrag Gottes weiß, der den Anspruch der Herrschaft Gottes nicht mehr hört, der sich sogar in den totalen antichristlichen und antitheistischen Unstaat wandeln kann, wie ihn dann das letzte Buch des Neuen Testamentes, die geheime Offenbarung, als drohende, ja sich bereits ankündigende Wirklichkeit zur Zeit der Christenverfolgung unter Domitian schildert, dieser Staat, der eben dadurch, ja, wie die Offenbarung, die geheime Offenbarung deutlich zum Ausdruck bringt, selbst seine Zerstörung als Staat heraufführen wird. Also, meine Damen und Herren, bereits das Wort Jesu enthält einen doppelten Imperativ, umschreibt also mit anderen Worten die Haltung seiner Jünger zur Staatsgewalt mit diesem doppelten Imperativ. Und dieser doppelte Imperativ hält sich auch durch in der Verkündigung der jungen Kirche, so wie sie im Neuen Testament zu Wort kommt, wobei dann je nach der wechselnden konkreten verkündigungsmäßigen Situation bald der eine oder andere Imperativ mehr betont wird, mehr in den Vordergrund tritt. Und nun bietet das Neue Testament eine relativ ausführliche Stellungnahme, eine prinzipielle, zur gehorsamen Unterordnung unter die Staatsgewalt. Es ist die schon erwähnte, geradezu klassische Stelle der neutestamentlichen Lehre über den Staat, eben Römer 13. Und die steht deshalb so sehr in der Diskussion, weil diese Stelle die Gehorsamspflicht gegenüber der Staatsgewalt geradezu uneingeschränkt zu lehren scheint und den von Jesus betonten Herrschaftsanspruch Gottes, also diese Begrenzung der Staatsgewalt und des Anspruches der politischen Gewalt durch die Gottesherrschaft zu ignorieren scheint. Und deshalb, meine Damen und Herren, darf ich im zweiten Teil diese Stelle Ihnen vorführen. Und zunächst in einer Textanalyse etwas mit Ihnen erarbeiten. Römer 13, 1 bis 7. Wenn Sie, soweit Sie Interesse haben, auch den griechischen Text sich vornehmen. Paulus mahnt da einleitend: Jedermann, pasa psyche, ist ein Semitismus, jede Seele, jedermann, unterwerfe sich, hypotatesto, den übergeordneten Gewalten. Den übergeordneten Gewalten, gleich Behörden, Obrigkeiten. So ist dieser erste Satz wohl zu übersetzen. Also man beachte das Wort unterwerfe sich, unterstelle sich, hypotatestai heißt das im klassischen Griechisch. Das ist also etwa ein stärkeres Wort als etwa peitestai oder hypakuein. Diese Mahnung wird nun in Vers 1b begründet. Und zwar zunächst mehr negativ mit der Aussage: Denn es gibt keine Exousia, es gibt keine politische Gewalt, außer von Gott. Es gibt keine Amtsgewalt, die nicht von Gott gesetzt ist. Hypotheou, wenn ich darauf aufmerksam machen darf, statt Apotheou, deshalb, weil dem Apostel vorschwebt, dass der Begriff des Hypotasses teilt. Jeder soll sich unterstellen den Gewalten und die Gewalt selber ist gesetzt, Tassetei wird gesetzt, Hypotheou von Gott. Also diese Unterordnung. Wie die unmittelbare Fortsetzung zeigt, also schwebt dem Apostel hier schon vor der Gedanke der Anstellung der obrigkeitlichen Gewalt durch Gott. Und deshalb folgt dann in Vers 1c als mehr positive und konkretisierende Begründung die Aussage: Hai de usai hypotheou tetakmenai aisin. Das heißt, die Feinden, die aktuell bestehenden Obrigkeiten, nicht wahr? Denn Paulus denkt zweifellos an die konkreten Behörden, mit denen es seine Leser und speziell also die Römer, nicht wahr, die Christen der Stadt Rom, an die er ja schreibt, im Römerbrief zu tun haben. Also die aktuell bestehenden Obrigkeiten sind von Gott Hypotheu Tetagmenai, sind, das ist dasselbe Wort wie vorhin Hypotasesto, sind von Gott, jetzt wörtlich übersetzt, auf ihren Platz gestellt, angestellt. Sie sind also, diese antithetische Spitze, könnte das in der Begründung stärkstens betonte Hypotheu vermuten lassen. Wir werden sehen, wenn das passt in die Gesamtdenkvorstellung des Paulus. Sie sind also nicht einfach diese Exousiae, diese obrigkeitlichen Behörden. Sie sind nicht einfach eine menschlich willkürliche oder gar bösartige Erfindung von Gott angestellt. Das ist also Vers 1. Und nun in Vers 2. Da zieht Paulus aus dieser so begründeten These die Konsequenzen. Wer sich heute antithekotes, ich sehe leider sehr schlecht, diejenigen, die sich widersetzen, ja, daher hoste, vielen Dank, Vers 2a, daher hoste, ho antitasomenos, te exusia te tutiu, diatage antithekin. Daher, wer sich widersetzt, der Gewalt, also der staatlichen Gewalt, nicht wahr? Singular Exousia, der politischen Gewalt, der staatlichen, der obrigkeitlichen Gewalt, widersteht, widersetzt sich te tutiu diatage, der Anordnung Gottes. Diatage hat einen sehr feierlichen Klang, nicht wahr? Das ist also der Erlass, nicht wahr? Die Verfügung, nicht? Der Obrigkeit und so weiter. Wer sich der obrigkeitlichen Gewalt widersetzt, lehnt sich daher auf gegen Gottes eigene Anordnung. Te tutiu diatage, gegen Gottes eigene Anordnung. Das kommt in dieser Wortstellung zum Ausdruck. Die sich aber auflehnen, fährt Paulus fort, werden sich selbst ihr Strafurteil zuziehen. Herr Teus, prima Lesung. Die sich aber auflehnen, werden sich selbst ihr Strafurteil zuziehen. Prima ist das Strafurteil. Damit ist zweifellos nicht nur gemeint, die sich auflehnen, werden vom Staate bestraft, sondern ist gemeint mit diesem Futurum ein eschatologisches Gericht, werden von Gott bestraft werden. Also der Apostel denkt an die Ratifizierung eines zivilen Strafurteils durch ein göttliches Strafgericht. Das wird allerdings bei der gesetzesstilartigen Kürze nicht ausdrücklich gesagt, nicht wahr? Aber ergibt sich aus der Begründung von selbst. Und nun die folgenden Verse 3 bis 4 bringen eine Beschreibung der Aufgabe der Obrigkeiten. Jetzt geht Paulus über von dem Ausdruck Hai exousiai, die Gewalten, zu einer persönlichen Bezeichnung, Heuarchontes, die Regierenden, das sind aber genau dieselben. Nicht wahr? Das ist nur also mit mehr persönlichem Bezug die zuvor genannten Exousiai gleich Obrigkeiten wieder aufgenommen. Also mehr indirekt als direkt bringt jetzt Paulus in den Versen 3 bis 4 eine Beschreibung der Aufgaben der Regierungsbeamten und Behörden. Und wörtlich übersetzt, Heuga Archontes, die Regierenden nämlich, sind nicht Furcht, Gegenstand der Furcht, für das gute Werk, sondern für das böse. Also, Für die grammatikalisch Interessierten, Paulus gebraucht da metonymisch das Abstraktum Phobos für das Konkretum, nämlich für Phoberoi, die zu Fürchtenden, nicht wahr? Und prosopopeisch gebraucht er to agaton für ho to agaton poion, to kakon ho to agaton poion, sodass man dann übersetzen dürfte, übersetzen müsste, nicht wahr? Denn die Regierenden sind nicht zu fürchten, sind nicht phoberoi furchtbar für den, der die gute Tat tut, sondern für den, der die böse Tat tut. Also die gute, sagt Paulus, die rechtschaffene Tat, braucht die Behörden nicht zu fürchten, wohl aber die böse. Die böse, das die menschliche Gemeinschaft zerstörende, verbrecherische tut. Das ist also 3a gesagt. Und nun fährt Paulus 3b fort. Und zwar im sogenannten Diatribenstil, nicht wahr? Im Stil der Diatribäder, zynisch-philosophischen Wanderprediger, nicht wahr? Die zur Zeit eines Paulus überall in den hellenistischen Großstädten herumgezogen sind und auf den Märkten, auf den Straßen, nicht wahr? Sich mit den Leuten ins Gespräch eingelassen haben, im Dialogstil sie anreden, um sie zu interessieren für das einzige Gute und einzige Glück im Sinne der kühn-historischen Popularphilosophie, die Tugend, nicht wahr? Und diesen Stil übernimmt der christliche Wanderprediger Paulus auch. Also hier der Dialogstil. Wo bin ich? Also fährt Paulus da fort. 3a, 3b, ja. Ja, Teleiste. Willst du nicht fürchten die obrigkeitliche Gewalt, so fragt er. Gut, to agaton poiai, tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben, von ihr empfangen. Also, der gegebene Weg, sagt Paulus, der Furcht vor der Strafe und dem drückenden Zwang der öffentlichen Gewalt zu entgehen, ist die gute Tat, die dazu noch an Erkennung von Seiten jener einbringt. Du wirst, tu das Gute, dann bekommst du Lob, Epainon, von der staatlichen Gewalt. Man wird hierbei daran denken dürfen, an die antike Sitte, dass eine öffentliche Anerkennung, Epainos, Lob, nicht wahr, auch inschriftlich verewigt wurde. Und nun folgt eine Begründung, und zwar aus der Funktion, aus der würdevollen Funktion der Staatsgewalt. Nämlich, sagt Paulus, Vers 4, Theugar, diakonos estin soi eito agaton. Sie, nämlich die Staatsgewalt, ist ja Gottes Dienerin, dir zum Guten. Was heißt dir zum Guten? Letzteres wird wahrscheinlich nicht bloß sagen wollen, sie wirkt sich in Gottes Auftrag zu deinem Besten, also zum Wohl der Menschen aus, nämlich durch Schutz und Sicherung von Leben, Ehre, Eigentum, das sicher auch. Aber er wird noch mehr sagen wollen, dieser Ausdruck, ohne dass ich das hier nun also ganz in allem Einzelheiten natürlich begründen kann. Er wird sagen wollen geradezu, denn, nicht wahr, die staatliche Gewalt als Dienerin Gottes ermöglicht eben in Gottes Auftrag dir, beziehungsweise dir, nicht wahr, das ist Diatribe-Stil, das heißt eben den Menschen ermöglicht den Bürgern, dir, den Bürgern, das Gute und regt zu diesem an, nicht wahr? Wobei der Ausdruck to agaton im Sinne des bonum commune, des die menschliche Gemeinschaft erhaltenden und fördernden Guten verstanden ist. 4b. Ean de to kakon poies fobu, ugar, wenn du aber das Böse tust, dann fürchte dich. Nämlich vom strafenden Zugriff der Staatsgewalt. Ugar aike ten machairan vorreit. Denn nicht okay, weglos, umsonst trägt sie das Schwert. Denn nicht umsonst, also nicht ohne einen bestimmten Zweck, führt sie, die Staatsgewalt, das Richtschwert. Nämlich als Symbol ihrer bis zum Extremfall der Hinrichtung gehenden Strafgewalt. Auf den technischen Ausdruck des Jus Gladii, des Schwertrechtes, das allen höheren römischen Behörden zustand, vergleiche Tacitus Historia 368, spielt diese Wendung vom Schwerttragen an, nicht wahr? Also spielt nicht an, konkret etwa auf die umstrittene Sitte eines Vorantragen des Schwertes, nein, Sie beachten, es steht ja nicht da Ferrei, sondern Forei, nicht wahr? Und das heißt, das ist stärker Forei. Die Staatsbehörde führt das Schwert, handhabt das Schwert. Lateinisch etwa geri, gestat, nicht wahr? Sie führt das Richtschwert. Und zur Begründung dafür, dass die obrigkeitliche Gewalt ein Sanktions- und Strafrecht besitzt, dass sie, wie gesagt, bis zum Grenzfall der Todesstrafe besteht. Bitte, meine Damen und Herren, öffnen Sie sich einfach mal den Text. Ob Ihnen alles, das im Moment gefällt, spielt keine Rolle, verstehen Sie? Es kommt jetzt nur darauf an, festzustellen, was Paulus sagt, was er sagt und was er nicht sagt. Nachher stellen wir ja dann die Frage, noch die Tragweite seiner Aussagen. Also, zur Begründung dafür, dass die obrigkeitliche Gewalt ein Sanktions- und Strafrecht besitzt, das sie bis zum Grenzfall der Todesstrafe betätigt, verweist Paulus auch hier ausdrücklich auf ihre von Gott bestimmte Auftragsfunktion. Es war ja schon grundsätzlich von ihrer Charakterisierung als Dienerin Gottes die Rede, aber er fährt fort eben zur Begründung dieses Straf- und Sanktionsrechts. Theugar diakonos estin ektikos. Ein Orgen, to, tokaton, braton, ist sie doch Gottes Dienerin? Und dann Apposition. Rächerin, Exikos, Vergelterin, ein Orgen, zum Erweis des Zornes, natürlich zum Erweis des Zornes Gottes, an dem der das Böse tut. Das ist in 4d gesagt. Gottes Orge, der Zorn Gottes, der sich eigentlich und vor allem am letzten Tage manifestiert, am Ende beim Gericht, vergleiche Römer 2,5, kann sich jetzt schon und früher offenbaren, nicht wahr? Hat sich schon früher offenbart, vergleiche Römer 1,18. Die Strafe der Menschheit für ihren Abfall von Gott in der sittlichen Vollkommenheit und so weiter. Gott selbst übt also strafende Vergeltung durch den Arm der Obrigkeit. Das ist das gesagt. Dio anante, Hypotasiskai. Umonon diaten orgen, ala kai diaten synaide sind. Darum, weil es so steht, deshalb, ja, nicht wahr, diese Konjunktion blickt auf die ganze vorausgehende Argumentation zurück. Darum ist es notwendig, sich ihr zu unterwerfen. Hypotasiskai, Apostel greift zurück, kommt jetzt wieder zurück auf die Mahnung am Anfang, von der er ja mit der Begründung und so weiter abgekommen ist. Deshalb ist es notwendig, sich ihr zu unterwerfen, und zwar aus zwei Motiven, aus zwei Beweggründen, von denen das zweite das erste zweifellos überbietet und überwiegen soll. Nicht allein umonon, aus Furcht vor dem Zorn, die ja enorgen, nicht nur aus Furcht vor dem Zorn, sondern auch um des Gewissens willen. Also, aus innerer Verpflichtung. Weil der Christ weiß und anerkennt, dass Gott die Obrigkeit, die Amtsträger eingerichtet hat, und diese ihr Amt in seinem Auftrag ausüben. Nun die folgenden Verse. Sie nehmen sich zum Teil als eine anwendende Erweiterung des Jesus-Wortes Markus 12, 17 aus. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, nicht wahr? Nicht mit diesem Imperativ, der ist ja hier aufgenommen und ausgeführt. Der folgende Vers 6a, der lässt sich jetzt mit dem Vorausgehenden gedanklich verschieden verknüpfen. Also da steht, ja futur gar kai forus leite. Nämlich, man kann Teleite als Imperativ fassen oder auch, etwa mit der Vulgata, mit der lateinischen Bibelübersetzung, als Indikativ. Im ersten Fall würde Paulus sagen, denn deshalb sollt ihr auch Steuern bezahlen, also Aufforderung zum Steuern bezahlen. Also im ersten Falle würde Paulus mahnen, aufgrund der dargelegten Gewissensverpflichtung, die ja tutor, deshalb auch Steuern zu bezahlen. Im zweiten Fall, wenn dieses Geleite als Indikativ zu verstehen ist, würde der Apostel aus einem allgemein bekannten und anerkannten Faktum argumentieren. Nicht wahr? Nämlich, er würde seine Leser an die tatsächliche Übung des Steuerzahlens erinnern und diese als Beispiel und Beweis für die Anerkennung der Gehorsamsverpflichtung gegenüber der Obrigkeit benutzen. Nicht? Also, das wäre im Sinne des behandelten Jesus-Wortes von jener Situation. Nun, dieses letztere Verständnis wird auch nebenbei rein sprachlich nahegelegt, auch durch die Partikel gar. Also, es ist dann also zu übersetzen gesagt in 6a, das ist sicher die richtige Übersetzung, denn die so begründete Gehorsamsverpflichtung ist der maßgebende Grund, diatutogar, weshalb ihr auch Steuern bezahlt. Heißt Forus de Leite. Nämlich, der Gedanke mag im Hintergrund stehen, als ausgesprochen aktive und empfindlichste Leistung und Beisteuer zur Ermöglichung der dem Staat von Gott zugedachten Aufgaben, nicht wahr? War immer so, meine Damen und Herren, in der Welt, nicht wahr? An den Steuern haben die Leute immer am ehesten eben konkret die Staatsgewalt erfahren, nicht? Und der Apostel fügt in dem folgenden erläuternden und begründeten Garsatz, den Satz noch unterstreichend hinzu, dass die im Vorausgehenden ausgesprochene Qualifikation der Obrigkeit als die Theodiakonos, als Dienerin Gottes, selbstverständlich auch von den Steuerbehörden und Steuerbeamten gilt. Wird immer interessanter. Dass diese in Wahrnehmung ihres Amtes als öffentliche Dienstleute, als öffentliche Amtsleute Gottes fungieren. Also 6b, nicht wahr? Deshalb, nicht wahr? Wegen diesen Gehorsamsverpflichtungen und so weiter, bezahlt ihr ja auch Steuern. Leitur goigar, tiu eisin eis autotutor proskaterutus, denn Amtsleute Gottes sind sie, nämlich zweifellos konkret die Steuerbeamten, die Finanzämter, die Steuerbehörden. Hier konkretisiert und intensiviert Paulus den früheren Ausdruck Theudiakonos, den Ausdruck Dienerin Gottes, indem er jetzt diesen im Hinblick auf den Gebrauch des Leiturgos im profanen öffentlichen Leben sehr passend durch Leiturgeuteu ersetzt, durch Amtsleute Gottes. Nicht wahr, in der hellenistischen Welt war Leiturgia und Liturgei, das Wort ist eben ja geläufig, Liturgie war Bezeichnung für eine finanzielle Leistung eines Einzelnen an den Staat, beispielsweise die Bezahlung eines Chores, die Ausrüstung eines Kriegsschiffes, das war Leiturgia und Leiturgei, nicht wahr? Also gegenüber dem Theou Diakonos, Gottes Diener, ist eben Leiturgei mehr, nicht wahr, Amtsleute, nicht? Nun über das exakte Verständnis der appositionellen Bestimmung der folgenden Worte, da kann man sich streiten. Also im Griechischen, nicht wahr, das ist also so, denn Amtsleute Gottes sind sie. Jetzt geht fort im Griechischen eis auto tuto pros carterunte. Nun, pros cartereo, das heißt beharren bei, sich emsig damit beschäftigen, dauernd bedacht sein auf etwas. Und jetzt, wie man das nun genau übersetzen soll, also, denn Amtsleute Gottes sind sie, indem sie also emsig auf eben dies bedacht sind, emsig sich damit beschäftigen, das ist, da kann man sich streiten. Nämlich, man kann das autor tuto, das eben dies, beziehen auf den generellen Gottesauftrag der Behörden, der in Vers 3 und 4 beschrieben wurde. Nämlich auf den generellen Gottesauftrag der Behörden, das Gute zu fördern und dem Bösen zu steuern. So meinen auch manche Ausleger. In diesem Falle wäre dann gesagt, dass die Steuerbehörden und Beamten Amtsleute Gottes sind und als solche auf eben dies, als autor tuto, auf eben dies, nämlich den eben beschriebenen Gottesauftrag, dauernd bedacht sind. Ich weiß nicht, ob ich die Ehre habe, meine Damen und Herren, unter Ihnen auch Herrschaften vom Finanzamt und so weiter und Zoll zu haben. Also, ich meine, wir wollen nichts übertreiben. Und ich glaube, das ist doch ein bisschen die Leute überfordert vom Finanzamt, wie heute und damals, dass wir also jetzt immer als Amtsleute Gottes, nicht wahr, bei ihrem Steuereintreiben darauf bedacht sind, den Gottesauftrag zu erfüllen. Wissen Sie, Paulus ist kein Fantast. Es gibt eine zweite Möglichkeit, nämlich, dass eben dies, das autor tuto, bezieht sich auf das konkrete Amtsgeschäft der Steuererhebung, dass die zuständigen Behörden und Beamten als Amtsleute Gottes, die auch sie nämlich durchaus sind, nicht wahr, mit unnachgiebiger Ausdauer betreiben. Die legen die Hand drauf. Und wenn die einmal in den Krallen haben, dann kommt man nicht mehr los. Damals wie heute. Nicht wahr? Also diese Auslegung, die ist wohl vorzuziehen der anderen. Unter ideellem, grammatischem und ausdrucksmäßigem Aspekt. Grammatisch liegt nämlich am nächsten, das autor tuto, das eben dies logisch auf den unmittelbar vorausgehenden Vers 6a zu beziehen, nämlich auf das Steuerbezahlen. Auf das Steuerbezahlen, das seitens der Behörden die Steuererhebung und Eintreibung ja zur Voraussetzung hat. Auch der Ausdruck Bruscarteruntes passt entschieden am besten zum Amtsethos der Steuereintreiber. Und schon deshalb, naja, Sie gestatten, entschuldigen, oder aus Zeitgründen schenken mir weitere Begründungen dafür. Nun schließt der letzte Vers völlig unvermittelt, unverbunden an, apodote pari par opailar, gebt zurück, gebet. Aber es ist auch wieder zurückgeben, dasselbe apodote, wie in der Zinsgroschen im Wort Jesu. Gebe zurück allen Parophilar, Parophiledi, Verpflichtung, die Schuld. Gebt alles, was ihr schuldig seid, nicht wahr? Könnte man besser einigermaßen deutsch sagen. Toton, foron, ton, foron, da ist zu ergänzen etwa ein Abteitonti, dem, der die Steuer fordert, foros, das ist wahrscheinlich die direkte Steuer, die Kopfsteuer, und telos, das ist die indirekte Steuer, der Zoll. Also beides sind geltliche Leistungen. Also dem, der also geltliche Leistungen, Steuer fordert, die Steuer, dem, der den Phobos fordert, das ist hier Phobos nach dem Sprachgebrauch der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, das ist achtungsvolle Furcht, Ehrfurcht, eine Haltung, die sich der heiligen Scheu nähert, welches das Alte Testament Gott gegenüber empfinden lässt. Und dann Timä, Ehrerbietung, das ist der Ausdruck der Schätzung gegenüber dem, der das in ihm gesetzte Vertrauen rechtfertigt. Also eher achtungsvolle Furcht und wer wie verlangt, fordert und Timä, Ehrerbietung, wer Ehrerbietung verlangt, fordert. Nun, aus dem absoluten, also unverbundenen Anschluss dieser Mahnung von Vers 7, die ich eben übersetzt habe, dieser Imperative, ergibt sich, dass dem Apostel in den Versen 6 und 7 etwa folgender Gedankengang vorschwebt. Indem ihr durch eure Steuerleistung zur Ermöglichung des gottgesetzten Dienstes der Obrigkeit beitragt, anerkennt und erfüllt ihr damit sinnvollerweise, wäre paraphrasieren hinzuzufügen, anerkennt und erfüllt ihr damit eine Gewissensverpflichtung, eine Verpflichtung ex justitia, vergleiche apodote, nicht nur dote, die sich nicht nur auf die Steuerbeamten, nicht wahr, fertig, sondern auf alle Funktionäre der zivilen Gewalt erstreckt, nicht wahr, apodote, pasin getapopela, geht allem, was ihr schuldet, nicht wahr, nicht nur den Steuerbeamten. Und zwar handelt es sich bei diesem Verhältnis der Christen zu den obrigkeitlichen Behörden um mehrfache Verpflichtung, pas ovelas, plural, die da also möglicherweise in einer gewissen Abstufung vorgestellt werden, nämlich geschuldet sind eben nicht nur geltliche Leistungen, sondern auch eine innere Haltung, nicht wahr? Achtungsvolle Furcht und Ehrerbietung. So, meine Damen und Herren, das ist eine Textanalyse und Interpretation, wie sie die heutige Exegese weithin übereinstimmend bietet. Und das habe ich Ihnen vorgetragen. Und nun muss ja ein Textinterpret sich bekanntlich grundlegend um die Fragestellung bemühen, was ein Autor sagt und was er etwa nicht sagt. Was er sicher sagen will, höchstwahrscheinlich sagen will, wahrscheinlich sagen will, möglicherweise sagen will oder dieselbe Leiter nicht sagen will. Und deshalb versuchen wir jetzt unter einem Punkt 2 zusammenfassend zunächst zu formulieren, was sich aufgrund der vorausgegangenen Textanalyse direkt an positiven Aussagen des Apostels als Lehrgehalt erheben lässt. Und zwar zunächst ganz abgesehen davon, ob und inwieweit sich der Apostel gegen missverständliche Folgerungen schützt oder nicht schützt. Darüber nachher. Da wäre etwa zu sagen, nicht nur die zivile obrigkeitliche Gewalt als solche, in abstracto, nicht wahr, die ja nie wehtut. Die will ja keine Steuern, nur die konkrete Gewalt, nicht? Also nicht nur die zivile, obrigkeitliche Gewalt als solche in abstracto, auch die konkreten. Für die Leser des Römerbriefes in der römischen Christengemeinde, aktuell vorhandenen Träger derselben, die vorgesetzten Behörden, Exousia Hypartus sei, sind von Gott an ihren Platz gestellt. Hypotheutetakmenai eisin, angestellt von Gott. Der Apostel fällt also zweifellos ein grundsätzliches Urteil. Die zivile Obrigkeit bzw. deren Amtsträger sind eine von Gott verordnete Einrichtung, ein Organ der Weltordnung Gottes. B. Als solches stellen die Behörden, die Regierungsleute ihre Autorität und Gewalt in den Dienst einer sittlich bestimmten Rechtsordnung. Sie fördern das Gute und wehren dem Bösen. Das ist gesagt. Tragweite? Zweite Frage nachher. C. Die Aussage 13, 4b, cd, besonders im Zusammenhang mit der Begründung in 4d, lässt sich ungezwungen nur dahin verstehen, dass die obrigkeitliche Sanktions- und Strafgewalt auch das Recht zur Verhängung der Todesstrafe in sich schließt. Hingegen ist, das sei schon an dieser Stelle vermerkt, hingegen avisiert Paulus hier in keiner Weise das Problem des Krieges, eines ethisch gerechtfertigten beziehungsweise zu rechtfertigenden Kriege. In 13,4 ist einzig vom Richtschwert der zivilen Gerichtsbarkeit die Rede, aber nicht vom Schwert des Soldaten, nicht vom Heer als Machtinstrument. Im ganzen Abschnitt Römer 13,1-7 ist der Staat als Form einer Nation und ihres geschichtlichen Lebens, also das Problem der Begründung und Sicherung eines konkreten Staates, das Problem der Regelung zwischenstaatlicher Verhältnisse und so weiter durch Waffengewalt überhaupt nicht ins Auge gefasst. Das heißt, diese Fragen liegen nicht im Blickfeld des Briefschreibers. D. Der Christ ist im Gewissen gebunden, sich der Obrigkeit unterzuordnen und ihr eine ihrer Würde als gottgesetzter Ordnungsmacht gemäße, anerkennende und ehrerbietige Haltung entgegenzubringen. Vergleiche 13 Vers 2, 5, 7. Diese Forderung gehorsamer Unterwerfung um des Gewissens willen, nicht nur aus Gendarmenfurcht, ergibt sich für Paulus als eine logisch geradezu notwendige Folgerung, Ananke, aus dem Umstand, dass Bestand und Funktion der obrigkeitlichen Gewalt von Gott gewollt sind. E. Als Anerkennung und Betätigung eines aus dem Gewissen, aus der inneren Bejahung der gottverordneten Ordnungsaufgaben des Staates erfließenden Gehorsam, will der Apostel auch die in Praxi geübte Bezahlung von Steuern verstanden wissen. Eben als positiven Beitrag des Einzelnen zur Ermöglichung und Sicherstellung der obrigkeitlichen Ordnungsfunktion. Und nun drittens kommen wir jetzt zur Diskussion der weiteren Probleme, die sich anschließen. Was zunächst hier einmal auffällt, ist die positive Wertung der obrigkeitlichen Gewalt als einer göttlichen Einrichtung. Hier macht sich nun gerne die Verschiedenheit der Konfessionen bemerkbar. Der katholische Theologe, der rechnet ja oder anerkennt ja sehr gerne eine natürliche sittliche Ordnung, die Ordnung der Schöpfung, die in der Natur selber liegt. Und infolgedessen macht es an sich dem katholischen Theologen keine Schwierigkeit, also die obrigkeitliche Gewalt als eine Naturordnung zu sehen, als eine Ordnungsmacht Gottes, die Gott eben einfach mit der Schöpfung gegeben hat, so wie man Ehe und Familie. Das macht dagegen immer etwas Schwierigkeit, wenn auch die große Masse der evangelischen Theologen, wenn auch etwas ungern hier es anerkennt, Römer 13 steht nun einmal da, dem protestantischen Theologen. Denn bei ihm steht, wenn er das liest, immer etwas im Hintergrund. Die Sorge, die Anerkennung der Staatsgewalt durch Paulus als Einrichtung der Schöpfungsordnung würde zu sehr die Idee einer natürlichen Theologie und eines Naturrechts stützen. Nicht wahr? Für den protestantischen Theologen ist ja auch mit der Sünde eben das Natürliche nicht nur geschwächt, sondern eben ganz verdorben. Die radikale Verderbnis des Menschen und des Natürlichen, nicht wahr, durch die lutherische Rechtfertigungslehre und so weiter. Und deshalb müssen Sie verstehen, wenn gerade von Seiten der protestantischen Theologen immer wieder der Versuch gemacht wird, die positive Wertung der obrigkeitlichen Gewalt hier abzuschwächen und zu beseitigen. Ich will hier Ihnen nur nicht die einzelnen Versuche vorführen, nicht wahr? Nur etwa den markantesten, der heute vor allem von dem Basler Theologen Oskar Kullmann vorgetragen wird, der lautet folgendermaßen: Paulus gebraucht den Plural des Wortes exousiae, Gewalten, besonders in Verbindung mit Archai, Herrschaften, Dynamis, Mächte, Kyriothetos, Herrschaften, Tronoi, Throne. Also dieses Exousia gebraucht Paulus zur Bezeichnung von überirdischen, gottfeindlichen Geistermächten. Und so verstehe er auch Exousiae, Römer 13, 1 und folgende doppelsinnig. Nämlich, dieser Ausdruck Exousiae bezeichne in einem die unsichtbaren Geistermächte, und zwar die bösen Engelmächte, die eigentlich im Hintergrund der weltlichen Gewalten stehen und die staatlichen Obrigkeiten zugleich. Und zwar legen sich diese Exegeten die Sache so zurecht. Sie müssen ja erklären, wie Paulus dazukommen kann, die Unterordnung unter diese Exousia, unter diese Gewalten zu fordern. Zur Forderung der Unterordnung unter den Staat als Diener Gottes. Das steht halt nun einmal da. Und der hier ausgesprochenen Möglichkeit, dass der heidnische Staat zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Das steht halt nun einmal auch da. Dazu komme es deshalb, weil die bösen Geistermächte, deren ausführende irdische Organe die staatlichen Behörden sind, seit der Auferstehung, seit der Erweckung Jesu Christi von Christus besiegt und nicht nur von Christus besiegt sind, sondern in dessen Dienst genommen sind. Nicht wahr? Ja, nicht? Also deshalb, weil an sich sind sie böse, aber jetzt sind sie besiegt von Christus. Diese bösen Geistermächte, die politischen Gewalten tragen und dahinter stehen, so dass eben die weltlichen Behörden, nicht wahr, die konkreten Behörden nur die Organe sind, die sichtbaren Organe, die sind in den Dienst Christi genommen und deshalb sind sie Diener Gottes geworden, nicht wahr? Natürlich wäre dann auch unter anderem zu erwarten, neben weiter Ausdruck Diener Christi statt Diener Gottes, nicht wahr? Diener des Kyrios und so weiter. Ja. Und deshalb, so führt Kullmann weiter auf, etwa auch in seinem Büchlein, das ist übrigens schon sehr gut ist, der Staat im Neuen Testament, 1956, später hat er die These auch noch in Einzelaufsätzen zu retten versucht. Deshalb sagt Kultmann, stehe auch über dem ganzen Abschnitt Römer 1:1-7 eine trotzdem, nicht wahr? Also Paulus sage hier gewissermaßen, obwohl der Staat von Hause aus ja von bösen Geistern gehalten ist und der Staat von Haus aus nicht göttlicher Natur ist, wie Kultmann immer wieder betont, obwohl das beispielsweise natürlich kein katholischer Theologe behauptet, nicht wahr? Zwischen göttlicher Natur, zwischen göttlichen Wesen und ein Element der Naturordnung, der Schöpfungsordnung, ist ja ein großer Unterschied. Also deshalb, obwohl das so ist, trotzdem müssen wir gehorchen, eben weil die bösen Geister von Christus in Dienst genommen sind. Nun, meine Damen und Herren, diese Hypothese, die wie gesagt zweifelsohne eine Verlegenheitshypothese ist, ist auch von der Masse der evangelischen Exegeten abgelehnt. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, erst in den letzten Jahren einer sogar mit Recht, mit dem Ausdruck grotesk, ich, und ist auch sicher falsch. Das Wort Exousia, das hier steht, das ist an sich ein neutrales Wort für Macht. Und das kann sehr verschiedenen Sinn haben aus dem Zusammenhang, auch in der profanen, im profanen Griechisch. Es bedeutet einmal, wenn ich Ihnen das nur sagen darf, nicht wahr, damit ich das in meinen, dass da nicht sauber gearbeitet wird, erstens das Recht zu handeln, zu verfügen, das ist Exousia. Zweitens die Fähigkeit zu handeln, zu verfügen, das ist dann die Macht, die Gewalt, die sehr verschieden sein kann. Drittens, eine weitere Nuance und Steigerung, geradezu die Machtvollkommenheit, die Vollmacht, die Autorität, so beispielsweise 2 Korinther 10, 8, 13, 10 von der apostolischen Autorität. Schließlich eine vierte Bedeutung, die Gewalt, die von Herrschern oder sonstigen Hochstehenden Kraft ihrer Stellung ausgeübt wird. Und im Einzelnen lassen sich dann da wieder mehrere Nuancen unterscheiden. Das kann mehr sein die Herrschgewalt, die Amtsgewalt, beispielsweise Lukas 20, 7, 8. Es kann sein das Herrschgebiet, der Machtbereich, Lukas 4, 6, 23, 7, Kolosser 1, 13 und so weiter. Es kann sein der oder die Träger der Gewaltausübung und die können wieder menschliche Machthaber sein, beispielsweise die Beamten der Obrigkeit, nicht wahr, die Behörde, oder aber Gewalthaber und Funktionäre des Geisterreiches. Also, es ist nicht zu bestreiten, dass Exousia bei Paulus im Sinne von Geistermächte, und zwar böse Geistermächte, gebraucht wird. So zum Beispiel 1 Korinther 5, 27 und öfter. Aber es ist kein Zweifel, dass hier nicht von den Geistermächten, den Bösen, die Rede ist, sondern eben der vielfach belegte die vielfach belegte Bedeutung von obrigkeitlicher Gewalt, gleich Plural, die Behörden, nicht wahr? Nicht wahr? Exousia, durch den Besitz und die Ausübung der Exousia, der Herrsch- und Amtsgewalt, werden eben die Exousia, die Obrigkeiten, die Ämter, nicht wahr? Aber es findet sich kein einziger paulinischer Beleg oder überhaupt kein neutestamentischer Beleg für Exousia als Bezeichnung, gar als absolute Bezeichnung, kein Beleg, Entschuldigung, im profangriechischen, jüdisch-hellenistischen Griechen und neutestamentlichen Schrifttum ist niemals je Exousia doppelsinnig gebraucht, nämlich für Geistermächte und Behörden zugleich. Weil es allerdings zweifelhaft bleibt, so Paulus speziell 1 Korinther 2,8 an eine Eingebung der Kreuzigung Christi seitens der bösen Engelmächte an die Archontes, an die Herrscher, nicht wahr? Doch, ist Archontes nicht Exousia gedacht ist. Trotzdem muss es als höchst fraglich erscheinen, sogar als unmöglich, dass sich Paulus in unserem Zusammenhang Römer 13, 1 folgender die staatliche Gewalt als Manifestation unsichtbarer, von Christus in seinen Dienst genommener Geistermächte vorstellte und er ein derartiges doppelsinniges Verständnis des Ausdrucks Exousia auch von seinen Lesern erwarten konnte. Abgesehen von einem anderen Gesichtspunkt, den ich in anderem Zusammenhang noch erwähne, lässt sich der ganze Ton, in dem Paulus anderwärts von diesen Engelmächten genauer von dämonischen Mächten spricht, schwerlich vereinen mit seiner Bitte, Römer 13, 1, sich diesen zu unterwerfen, und zwar letztlich als Funktionären der Weltordnung Gottes. Nicht wahr? Wie gesagt, Gottes steht das ausdrücklich da, nicht Kyriou, Christi des erhöhten Herrn und so weiter. Als Diener, ja Amtsleuten Gottes, nicht wahr? Paulus sagt zudem nie, der erhöhte Christus habe die unterworfenen Geistermächte in seinen Dienst gestellt. Die Vorstellung, diese Geistermächte seien in dem Römer 13 ausgesprochenen uneingeschränkten Sinne Christus bzw. Gott dienstbar geworden, ohne ihren an sich wieder göttlichen Charakter eingebüßt zu haben, die erscheint schon als solche widerspruchsvoll. Also es ist gar kein Zweifel, dass die Exousia hier, nicht wahr, obrigkeitliche Gewalten sind. Und dieser Versuch gelingt nicht. Im Übrigen, nicht wahr, dieses Trotzdem, von dem da Kuhlmann spricht, das steht eben nicht da, nicht wahr. Es ist klipp und einfach gesagt, jedermann unterwerfe sich der obrigkeitlichen Gewalt. Und dann wird damit begründet, dass sie Diener Gottes sind. Aber da ist das trotzdem, obwohl die eigentlich Dämonen sind und so weiter, sollt ihr trotzdem euch unterwerfen. Eintrag in den Text, nicht wahr? Wie gesagt, hier wirkt sich also die Sorge um eine dogmatische Position aus und ein katholischer Exeget freut sich natürlich darüber auch einmal, wenn es auch einmal ein anderer ist und nicht der selber. Meine Damen und Herren, ich will nur diesen Punkt abschließen. Dann wollen wir aufhören. Also bitte, an der positiven Wertung der obrigkeitlichen Gewalt als einer göttlichen Einrichtung, da ist nichts dran abzumarkten. Das steht einfach da. Und das stimmt im Übrigen völlig überein mit der Haltung Pauli zu den anderen Naturordnungen, Ehe, Familie und so weiter. Die natürliche Ordnung ist für Paulus Gottes Ordnung und ist als solche rational einsichtig. Bitte Römer 1,20, Römer 2,15, ich brauche das nicht ausführen. Und der Sache nach ist dann diese positive Bewertung des Staates auch keineswegs neu. Bereits das alte semitische Recht betrachtete die Gottheit, den Gott des Stadtstaates, als dessen eigentlichen Souverän. Der König war nur sein Vertreter, der vor allem für die Religionsausübung zu sorgen hat. Und dieses Prinzip gilt auch in Israel, und zwar für die Könige im Allgemeinen, nicht nur für die von Jahwe designierten Könige. Freilich eben in Israel aufgrund eines einzigartigen Jahwe-Glaubens, dass die Herrschaft den Mächtigen, auch den heidnischen Königen, durch Gott verliehen ist, dass kein Herrscher seine Macht ohne Gottes Willen ausüben kann und das obrigkeitliche Amt den Segen der Ordnung gewährleistet, denn besonders die Rabbinen preisen diesen Segen. Das wird im zeitgenössischen Spätjudentum immer wieder betont. Und die eine Ausnahme bilden nur die Zeloten, von denen ich ja sprach. Und diese Lehre, dieses Theologumenon, nicht wahr, vom Herrscher, auch dem heidnischen Herrscher, als Amtmann Gottes, wurzelt als ein Aspekt der Lehre von der göttlichen Vorsehung in der alttestamentlichen Überzeugung, dass Jahwe der Herr und Lenker aller Völker und Geschicke ist. Die pflichtmäßige Loyalität, auch gegenüber fremder Obrigkeit, zeigt sich seit Jeremias und Baruch vor allem im Opfer und Gebet für den Herrscher. Und die Tatsache, dass die römische Obrigkeit noch besteht, nachdem sie Gottes Haus, den Tempel in Jerusalem, anno 70 zerstört hat und seine Frommen getötet hat, gilt dem Rabbi Chananja ben Teriadon geradezu als Bestätigung, dass die römische Nation vom Himmel her zur Herrscherin gemacht wurde, nicht wahr? Also so sehr anerkennen sogar, erkennt dieses pharisäische Rabbinentum, diese heidnische Macht als von Gott gesetzten Ordnungsfaktor. Und ich will hier auf Einzelheiten nicht eingehen. Also jedenfalls, es lässt sich vor allem durch Vergleiche mit 1 Petrus 2,13 folgenden, den dortigen Ausführungen, lässt sich sogar wahrscheinlich machen, dass bereits im Christentum, also bevor Paulus zum ersten Mal das hier niedergeschrieben hat, bereits also ein Topos, gewissermaßen so ein fixes parenetisches Schema ist zu diesem Kapitel mit altjüdischem, profan griechischem Traditionsmaterial und auch Elemente der Jesus-Überlieferung, die erscheinen dann auch in den sogenannten Haustafeln und so weiter. Also darüber will ich aber hier nicht weiter sprechen. Im Spätjudentum lässt sich nun eine beachtliche und zwar zeitgeschichtlich zugleich sehr verständliche Beobachtung machen. Nämlich in der Weisheitslehre und dann besonders in der sogenannten Apokalyptik sei Daniel. Da schwingt immer die Grundüberzeugung mit, dass Gott Könige ab- und einsetzt, dass ein bisschen Herrschaft von ihm kommt. Aber da schwingt immer ein sehr kritischer und leidenschaftlicher Ton mit. Nämlich, vor allem Daniel 7 bis 12, die Gerichtspredigt vor den Herrschern der Erde überwiegt, nicht wahr? Also mit einem mahnenden Ton werden die Herrscher, obwohl sie geradezu als Hyperetai der Basileia Gottes, als Diener der Herrschaft Gottes bezeichnet werden, werden sie gemahnt und gewarnt, nicht wahr? Nicht gewarnt, gerecht zu sein und werden gewarnt im Hinblick auf ein unbestechliches und unbarmherziges Gericht Gottes, weil sie, obwohl sie nur Diener seiner Herrschaft sind, nicht gerecht gerichtet haben, sich nicht an das Gesetz gehalten haben, nicht nach dem Willen Gottes gehandelt haben. Sehen Sie, meine Damen und Herren, eben davon ist Römer 13 keine Spur zu lesen. Als mögliche Übeltäter werden hier in Römer 13 nur die Untertanen ins Auge gefasst. Diese, insofern sie sich nämlich der Obrigkeit widersetzen, ziehen sich eine Verurteilung zu, die auch von Gott ratifiziert werden soll, 13.2b. Sie können sich als solche, und das ist zweifellos grundsätzlich gesagt, nicht wahr, die Untertanen, die so bestraft werden, können sich nicht darauf berufen, dass sie der Sache Gottes gegen einen gottesfeindlichen Staat gedient haben. Als Dienerin Gottes erweist und betätigt sich gerade die heidnische Obrigkeit, eben durch die Handhabung ihrer Verurteilungs- und Strafgewalt. 13.3f. Also, meine Damen und Herren, abschließend zu diesem Punkt. Zweifellos fällt mit dem Tenor, fällt der Tenor dieses Abschnittes Römer 13.1-7 aufs Ganze gesehen aus dem Rahmen der spätjüdischen Tradition heraus. Auch fühlbar stärker als das urchristliche Analogon 1 Petrus 2, 13-17, die dortigen Mahnungen von den Staaten. Das Besondere an Römer 13, 1-7, also das, was so auffällt an dieser Stelle, was der heutige Bibelleser bewundert, was ihn angesichts des vielfachen Missbrauchs der staatlichen Gewalt und der nicht weniger missbräuchlichen Berufung verbrecherischer Systeme auf unsere Schriftstelle, was ihn regelrecht frappiert, ja, was ihn vielfach zutiefst entrüstet, das ist zweifellos nicht die Herleitung der irdischen Herrschergewalt von Gott als solcher, sondern die Uneingeschränktheit, die sehr absolute Form, in der Paulus Gehorsam, und zwar einen im Gewissen bindenden Gehorsam fordert, und damit innerlich und äußerlich zusammenhängen. Was so frappiert und geradezu unverständlich ist manchem, diese dezidierte, ebenso uneingeschränkte Art und Weise, in der der Apostel die göttliche Legitimation der öffentlichen obrigkeitlichen Gewalt, und zwar der konkreten eines heidnischen Staatswesens, sogar in den Tagen des Kaisers Nero, 58, jawohl, begründet, nicht wahr, diese göttliche Legitimation, in der er diese Art, diese dezidierte Art, in der er dieser obrigkeitlichen Gewalt eine ihr eigene Legitimität zuerkennt. Man kann ruhig sagen, mit dem bedeutenden katholischen Exegeten Lagrange, en dehors de l'organisation chrétienne, völlig außerhalb der christlichen Organisation eine eigene Legitimität. Auffallend und frappierend wirkt also, anders gewendet, die völlige Außerachtlassung der Möglichkeit oder Tatsache, dass eine Obrigkeit ihre Aufgabe wenigstens teilweise verkennt, die auch ihr durch die göttliche Ordnung gesetzten Schranken überschreitet und so geradezu zum Anwalt des Bösen wird. Und diesem auffälligen Umstand gilt es zunächst einfach zu sehen und anzuerkennen. Offenkundig blickt der Apostel hier auf keine andere Möglichkeit eines Konfliktes des Einzelnen mit der Staatsgewalt als die, dass einer etwas objektiv Böses tut. Von einer anderen Möglichkeit spricht er nicht. Es wird gewissermaßen als Normalfall vorausgesetzt, dass sich Gott und die Staatsgewalt als dessen Beauftragter in der Beurteilung von Gut und Böse völlig einig sind. Der Apostel könnte sich auch sonst nicht begnügen mit der rhetorisch formulierten Verhaltensregel: tue das Gute, das Rechte, dann entgehst du dem Druck der Obrigkeit und brauchst ihre Zwangs- und Strafgewalt nicht zu befürchten. Andererseits behauptet Paulus hier gewiss ebenso wenig expressis verbis, alle Entscheidungen und Maßnahmen der obrigkeitlichen Gewalt und Behörden seien dem Willen Gottes und Christi gemäß. Er schreibt auch keineswegs: jedermann unterwerfe sich in allem den vorgesetzten Obrigkeiten. Es wird auch noch davon zu reden sein, dass sich allein aus unserer Römerstelle, also ganz abgesehen von der gesamttheologischen Sicht Pauli, näherhin aus der Art seiner Begründung der Gehorsamspflicht die eventuelle Möglichkeit und Notwendigkeit einer kritischen Haltung des Christen gegenüber der staatlichen Gewalt immerhin ableiten lässt. Und zwar noch auf dem Weg direkter Exegese. Man kann wohl auch zugeben, dass selbst in der Art und Weise, wie der Apostel den Gottesauftrag der Regierenden beschreibt, eine wenigstens indirekte Mahnung an diese selber liegt, den Willensforderungen und Unternehmungen Gottes nicht zuwiderzuhandeln. Aber trotzdem leidet es nach wie vor keinen Zweifel. Immer ehrlich, Paulus intendiert wohl nicht einmal beiläufig eine auch nur indirekte Lektion an die Behörden des römischen Imperiums und seiner Hauptstadt. Damit würde er seine prononcierte Gehorsamsforderung und Begründung, die ihm offensichtlich allein angelegen ist, gleichzeitig abschwächen. Mit der Frage, wie sich der Christ bzw. seine Leser einer ungerechten, tyrannischen oder gar christentumsfeindlichen Staatsgewalt gegenüber zu verhalten haben oder zu verhalten hätten, verbefasst er sich eben nicht. Er geht, wie auch die katholische Exegese schon längst festgestellt hat, von der normalen, sogar ausgesprochen idealen Verwirklichung des Staatszwecks aus. Paulus argumentiert hier ganz und gar ex fine aus dem der Zweck, aus der Zweckbestimmung des Staates und so weiter, seiner Behörden. Also es verbleiben, meine Damen und Herren, dem Exegeten lediglich folgende Fragen zu beantworten. A. Warum der Apostel faktisch so verfährt? B. Ob und warum der Apostel so verfahren kann? Und C. Welche theologischen Folgerungen seine Ausführungen Römer 13, 1 bis 7 gestatten bzw. nicht gestatten? Das sind noch die drei Fragen, die uns übrig bleiben, die uns aber nicht zu lange beschäftigen werden, denn weil ich mich selber auch freue, wenn wir dann noch etwas zur Diskussion kommen. Damen und Herren, eben rasch die Fragepunkte, die uns noch zu beantworten sind, noch einmal nennen. Also, Tatsache ist, dass Paulus in diesen Versen, Römer 13, 1 bis 7, ganz und gar von der normalen, sogar ausgesprochen idealen Verwirklichung des Staatszweckes ausgeht. Und dass er aber in keiner Weise sich mit der Frage beschäftigt, nicht wahr, wie der Christ bzw. seine Leser einer ungerechten, tyrannischen oder gar christentumsfeindlichen Staatsgewalt gegenüber sich zu verhalten haben oder zu verhalten hätten. Und deshalb haben wir also zu beantworten folgende Fragen. Einmal, warum der Apostel faktisch so verfährt? Zweitens, ob und warum er so verfahren kann? Und schließlich, welche theologischen Folgerungen seine Ausführungen Römer 13, 1 bis 7 gestatten bzw. nicht gestatten. Nun zur Beantwortung der ersten Frage. Warum der Apostel faktisch so verfährt? Nur von der idealen Verwirklichung des Staatszwecks spricht nicht wahr. Nicht von der anderen Möglichkeit. Da ist zunächst zu beachten. Er denkt, wenn er von der idealen, normalen Betätigung der Staatsaufgabe spricht, so denkt er deshalb nicht daran, eine regelrechte Theorie, eine regelrechte Lehre der staatlichen Gewalt vorzutragen. Das ist immer ganz klar, denn in dieser Hinsicht ignoriert er viel zu viele grundlegende und verwickelte Fragen. Fragen, die die spätere Exegese und Theologie sehr wohl aufwarf und zu beantworten suchte, ohne übrigens in allen Einzelheiten immer Übereinstimmung zu erzielen. Paulus lässt nicht im geringsten die Frage der Legitimität des staatsrechtlichen Zustandes bzw. der tatsächlichen Staatsgewalt als theoretisches und praktisches Problem erkennen. Das Problem konkurrierender Ansprüche auf die Staatsgewalt. Die Frage, wie sich der legitime Souverän vom Zweifelhaften unterscheidet, vom Angemaßten, vom Tyrannen, liegt nicht in seinem Blickfeld. Man kann 13.1b wohl nicht, also 13.1b, die Aussage, denn es gibt keine politische Gewalt, staatliche Gewalt, die nicht von Gott ist, die aktuell vorhandenen, aber sind von Gott gesetzt. Man kann 13.1b wohl nicht als ausdrückliche Behauptung des Apostels auslegen, dass jede faktisch geschaffene Situation immer auch einen legitimen staatsrechtlichen Status begründet. Wohl setzt der Apostel hier eindeutig, und zwar eben ohne jede theoretische Reflexion, den unbestrittenen und legitimen Besitz der öffentlichen Gewalt seitens der gegenwärtigen Amtsträger des Römischen Reiches voraus. Das ist klar. Er empfindet jedenfalls nicht das Bedürfnis, sein so absolut formuliertes Prinzip der göttlichen Setzung der staatsobrigkeitlichen Gewalt zu differenzieren, wie es, wie Sie wissen, die spätere Theologie versucht. Und zwar, wie es die spätere Theologie naturgemäß desto mehr versucht, als konkrete Erfahrungen der Möglichkeiten äußersten Machtmissbrauches in totalitären Systemen zu einer solchen Differenzierung drängten. Also beispielsweise, einer, der relativ ja schon alt ist, Thomas von Aquin bereits, bemühte sich um eine distinguierende Auslegung des paulinischen Prinzips hier. Die obrigkeitliche Gewalt, so schreibt Thomas, lässt sich nach Thomas hinsichtlich ihrer Beziehung zu Gott in einer dreifachen Rücksicht betrachten. Erstens mit Rücksicht auf die Gewalt als solche, und so stammt sie von Gott, durch den die Könige herrschen. Zweitens lässt sie sich rücksichtlich des Weges betrachten, auf den die Gewalt erlangt wird. Und so, schreibt Thomas immer wörtlich, kann sie von Gott sein, wenn nämlich auf geordnetem Weg die Gewalt erlangt wird. Manchmal stammt sie auch nicht von Gott, sondern aus dem verkehrten Verlangen des Menschen, der aus Ehrsucht oder auf irgendeinem anderen unerlaubten Weg die Gewalt erlangt. Drittens, fährt Thomas fort, lässt sie sich mit Rücksicht auf ihren Gebrauch betrachten. Und so kann sie wieder manchmal von Gott stammen, wenn zum Beispiel jemand sich der ihm verlierenden Gewalt gemäßen Vorschriften der göttlichen Gerechtigkeit bedient. Manchmal ist sie nicht von Gott, zum Beispiel, wenn sich die Menschen der ihnen gegebenen Gewalt wieder die göttliche Gerechtigkeit bedient. Die Erwartung, meine Damen und Herren, die vielfach ganz unbewusst an diese Stelle herangetragen wird. Römer 13 müsse eine gewissermaßen erschöpfende Staatslehre und Staatsethik entwickeln, sofern Paulus überhaupt vom Verhältnis des Einzelnen zur Staatsgewalt hier spreche. Diese Erwartung ist noch aus einem anderen Grund ungebührlich anspruchsvoll und deshalb eben unberechtigt falsch. Es gilt nun einmal auch von Römer 13, was Rudolf Schnackenburg in seinem Buch über die neutestamentliche Sittenlehre von den Äußerungen der neutestamentlichen Schriftsteller zu unserem Thema im Gesamten feststellt. Seite 164, die sittliche Botschaft des Neuen Testamentes. Er schreibt, wenn es nicht gelingen will, eine einheitliche und alle Fragen lösende Antwort für das Verhältnis von Urkirche und Staat vom Neuen Testament her zu geben, so muss man bedenken, dass diese Männer jeweils in eine bestimmte Lage hineinsprechen und eher praktisch mahnen als theoretisch und theologisch diesen Problemkreis durchdringen wollten. Also das gilt auch von dieser Stelle, nicht wahr? Gerade auch im Falle von Römer 11 ist zu beachten, dass der Apostel nicht im lehrhaften Teil seines Römerbriefes, der vorausgeht, sondern im zweiten Teil, im sogenannten parenetischen, Paraneo, mahnen, ermahnen, griechisch, also im mahnenden Teil seines Briefes auf die obrigkeitlichen Gewalten zu sprechen kommt. Man muss also beachten, der den Abschnitt 13.1.7, einleitende Satz 13.1a, wenigstens in Verbindung mit der unmittelbaren nachfolgenden Begründung 13.1bc, hat zwar sehr wohl die Form eines allgemeingültigen Grundsatzes, aber zweifellos ist im Rahmen dieser Parenesen, liegt dem Apostel hic et nunc, hier und jetzt, offensichtlich nur an der Forderung der gehorsamen Unterwerfung unter die obrigkeitlichen Gewalt. Also es liegt ihm lediglich daran, zu diesem Gehorsam zu mahnen. Und ausschließlich, und er kommt ausschließlich wegen einer grundsätzlichen, und zwar religiösen Begründung dieser Gehorsamsforderung, der dieser Forderung zur Unterwerfung unter die obrigkeitliche Gewalt. Nur deshalb, um diese Mahnung, diese Forderung, diese Gehorsamsforderung zu begründen, kommt er auf die göttliche Setzung der Obrigkeit zu sprechen, 13, 1 und 2, und ihre Aufgaben, 13, 3 und 4, nicht wahr? Wir haben ja gesehen, nicht wahr? Nachdem er zur Begründung speziell dieser Mahnung darauf zu sprechen kam, auf den göttlichen Auftragscharakter, dann greift er ja wieder in Vers 6, nimmt er wieder Vers 1 auf, nämlich die Mahnung zum Hypotassistei, sich unterzuordnen, nicht wahr? Also das muss man im Auge behalten. Diesem parenetisch bestimmten und begrenzten Anliegen entspricht nebenbei auch ganz und gar der auf Eindringlichkeit angelegte Stil der Diatribe des Abschnitts. So besonders, ich habe Sie ja schon darauf hingewiesen, die persönliche Anrede in der zweiten Person Singularis in Vers 3b bis 4. Teleis, willst du, poiai? Hexeis, du wirst Lob haben von ihr, soll dir zum Besten, eande poies, wenn du aber tust, phobu, fürchte, nicht wahr? Das ist der Stil der Parenese, nicht wahr? Der Mahnung, wo man also zur Verlebendigung gewissermaßen die Angeredeten direkt anspricht. Weiter auch spricht diesem parenetisch bestimmten und begrenzten Anliegen die ebenfalls popularphilosophische Gepflogenheit, sich an das nüchterne, natürliche Urteilsvermögen des Lesers bzw. Hörers zu wenden, wie das hier geschieht. Also damit, meine Damen und Herren, werden wir konsequent weitergeführt zu der Frage, warum liegt Paulus daran, hier die Gehorsamsforderung gegenüber dem Staat so nachdrücklich auszusprechen. Und zwar ausschließlich diese. Warum liegt ihm daran, ausschließlich die Gehorsamsforderung auszusprechen, die er natürlich dann auch begründet. Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst einmal die generelle religiös-psychologische Situation der ersten Christen ins Auge zu fassen. Die Judenchristen, die im Allgemeinen den anfänglichen Kern der paulinischen Gründungen bildeten, das wissen Sie ja. Und zwar kommt das einfach daher, dass eben Paulus in den hellenistischen Großstädten, wo ja die Juden überall schon Kolonien hatten, naturgemäß in die Synagoge ging. Das war am Sabbat. Das war der beste Angriffspunkt. Da hat er Leute gehabt, nicht nur Leute, da hat er Leute gehabt, bei denen er was voraussetzen konnte. Den monotheistischen Gottesglauben und die Heilserwartung, nicht wahr? Da war viel einfacher operieren als auf der Agora zur Athen, wo er erst ja anfangen muss, nicht wahr, mit der Begründung des Eingottglaubens, nicht? Und in der Synagoge, nicht wahr, da trifft er außer den religiösen Volljuden dann auch ja die Proselyten, also die durch die Beschneidung in den jüdischen Religions und Staats- und Religionsverband und Volksverband aufgenommenen Heiden, beziehungsweise auch die Gottesfürchtigen, die sich nicht beschneiden lassen, sondern in einem lockeren Verband, nicht wahr? Und das ist der Kern seiner Gemeinden. Also die Juden, Christen, die im Allgemeinen den anfänglichen Kern der paulinischen Gründungen bildeten und auch eine ansehnliche Minderheit in der römischen Christengemeinde zur Zeit der Abfassung des Römerbriefes stellten, Anfang des Jahres 58, das steht fest. Nicht überwiegend judenchristlich, denn die vorausgehende Judenverfolgung hatte sie ziemlich schon dezimiert und auch die Judenchristen mit betroffen. Also eine Minderheit, nicht wahr? Diese Judenchristen brachten schon aus ihrer jüdischen Vergangenheit das Problem mit, ob die Unterwerfung unter eine rein menschliche Autorität, besonders eine heidnische Autorität, verstehen Sie, den Kaiser von Rom, der ja überhaupt nicht Yahweh, den einzig wahren Gott, anerkennt und verehrt, ob die Unterwerfung unter eine solche Autorität, eine heidnische, nicht als religiöse Apostasie zu betrachten ist. Und diese Frage stellte sich für Christen, und zwar jetzt nicht nur für Judenchristen, sondern auch für Heidenchristen, für Christen aus dem Heidentum, mit erhöhter Dringlichkeit auf neuer Ebene. Der Christ gehört nach der Verkündigung Pauli ja zwei Gemeinschaften an. Zuerst und entscheidend der Gemeinschaft des neuen, bleibenden, durch den erhöhten Kyrios endgültig begründeten Äon, also der Gemeinschaft der Getauften, der Enkyrio im Herrn existierenden, bereits eine neue Existenz habenden, der Kirche. Nachdem diese Getauften, diese Christen, durch Christus von der Zwangsherrschaft überirdischer Mächte, also satanischer Mächte, das sind die berühmten Archai, Exousiai, Dynamais, Tronoi des alten Äons, nachdem also die Getauften durch Christus von der Zwangsherrschaft der welt- und gottfeindlichen Mächte befreit wurden, von den schicksalhaften Mächten, von denen sich nebenbei der Heide beherrscht glaubt, nicht weniger als von dem die sittliche Ohnmacht und Sündverfallenheit offenbarenden Legalismus des Judentums, befindet sich das eigentliche Politeuma, das eigentliche Gemeinwesen der Staatsverband der Christen im Himmel, von wo sie auch als Soter und Kyrios, als Retter, Heiland, bitte beachten Sie, Kaisertitel, und Kyrios, ebenfalls Kaisertitel, Herrscher, Jesus Christus erwartet. Philipper 3,20, nicht wahr? Und da entsteht eben für die Christen die Frage, ist da überhaupt noch Platz für andere Exousiai und Kyrioi, für andere Mächte, obrigkeitliche Gewalten und Herrscher, Regenten, für andere Herrscher und obrigkeitliche Gewalten, die dazu diesen im Grunde vom Satan beherrschen, grundsätzlich schon überholten Äon angehören, ist da noch Platz für andere Kyrioi und Exousiai, Herrscher und obrigkeitliche Gewalten, seitdem Christus, der gottgleiche messianische Kyrios, schlechthin geworden ist und sich, wie die erste Generation allgemein erwartete, in Bälde als solcher aller Welt machtvoll offenbaren wird? Frage, ist da noch Platz? Können und müssen Sie, Bürger der kommenden Gottesherrschaft, die schon jetzt unter der Christusherrschaft ein neues Leben führen, grundsätzlich schon dem neuen Äon angehören, herausgerissen sind aus diesem von den lebensfeindlichen Mächten Satan, Sünde, Tod beherrschten Äon, können Bürger der kommenden Gottesherrschaft, die jetzt schon unter der Christusherrschaft ein neues Leben führen, sich noch von heidnischen, teilweise christenfeindlichen Behörden kommandieren und schikanieren lassen? Fragezeichen, ja? Gewiss musste Paulus nach 1 Korinther 6,1 folgende unter Berufung auf die zu Verträglichkeit und bürgerlicher und brüderlicher Aussprache verpflichtende Christenwürde auch mahnen. Korinther waren ja schreckliche Streithämmel, nicht wahr? Von den heidnischen Gerichten keinen Gebrauch zu machen. Also nicht zu prozessieren, auszutragen von den heidnischen Gerichten. Eben in bezeichnender Weise, wie gesagt, im Streit- und parteisüchtigen Korinth. Trotzdem lässt sich wohl nicht bezweifeln, dass aufs Ganze gesehen die Versuchung zur Geringschätzung und Ablehnung der zivilen Machtträger, also die Versuchung zur Geringschätzung und Ablehnung der politischen Gewalt, größer war im Urchristentum als die zur blinden Ergebenheit. Dass das Verhältnis der Christen, und zwar wie gesagt, nicht nur der von Haus aus stärker ressentiment geladenen Judenchristen, dass das Verhältnis aller Christen zur römischen Obrigkeit im Ganzen sehr wohl durch die Gefahr eines Emanzipationsbestrebens infolge einer falsch verstandenen Freiheitsverkündigung bedroht sein konnte. Ich hätte hier Belege zu nennen, vor allem aus dem 1. Korintherbrief, Galaterbrief. Nicht wahr? Also das ist gar kein Zweifel. Im Ganzen war zweifellos mehr die Gefahr eines Emanzipationsbestrebens. Und zwar unter Berufung auf die in Christus gewonnene Freiheit. Eine falsch verstandene christliche Freiheit, die also dann glaubt, sich nicht mehr den Ordnungen in dieser Welt unterordnen zu müssen. Wie gesagt, diese Gefahr war viel größer als etwa das Umgekehrte gewissermaßen einer Überschätzung und Übersteigerung. Insbesondere war diese Gefahr viel größer, wenn da und dort eine unfreundliche Behandlung der als Außenseiter empfundenen Anhänger einer Nova Religio hinzukam. Und zweifellos wurden die Christen als Außenseiter empfunden, nicht wahr? Und zwar das Schlimme war eben, was ihnen die Öffentlichkeit übel nimmt, nicht, dass sie nicht mitmachen, nicht wahr? Nicht, das ist die Nova Religio. Die Abwehr des Enthusiasmus in Römer 12, 3 bis 21, kann darüber jetzt im Einzelnen nicht sprechen, ließ auch bis heute schon ernstlich daran denken, viele Exegeten, dass Paulus mit 13, 1 bis 7 solchen Enthusiasmus, also diesen freiheitlichen Enthusiasmus, der da sagt, wir haben nur einen Kyrios und Herrscher, Christus, alles andere hat uns nichts mehr zu sagen. Dass Paulus, wie gesagt, mit 13, 1 bis 7 einen solchen Enthusiasmus ihm aus Rom, also da auch solche Überheblichkeit, dass er solchen Überheblichkeit aus Rom entgegentreten will. Andere Exegeten dachten schon an eine spezielle Gefährdung der römischen Gemeinde durch jüdisch-zelotische Strömungen, nicht? Das ist alles nicht unmöglich. Aber wir müssen zugeben, rein historisch-kritisch, positive Anhaltspunkte dafür, dass die Mahnung Römer 13 durch eine ausnehmend obrigkeitsfeindliche Haltung der römischen Gemeinde oder doch gewisser anarchistisch denkender Elemente der römischen Christengemeinde, speziell etwa jüdische Zeloten, veranlasst war, wie gesagt, ausdrückliche, eindeutige, positive Anhaltspunkte dafür lassen sich dem Abschnitt Römer 13, 1 bis 7 jedenfalls nicht direkt entnehmen. Immerhin lässt sich einigermaßen sicher so viel sagen. Bereits im Hinblick auf die innerchristliche Gesamtsituation wird verständlich, dass sich Paulus ungleich stärker genötigt sah, den von den vorgesetzten Behörden in Praxi abverlangten Gehorsam als recht und billig, mehr noch, als eine gerade auch religiös begründbare und begründete Pflicht zu erklären. als vielmehr zur gegenteiligen Haltung der kritischen Reserve gegenüber den zivilen Gewalten zu mahnen. Verstehen Sie, meine Damen und Herren? Wenn dahinter eben die grundsätzliche Einstellung steht vom religiösen Standpunkt, es gibt im Grunde genommen, für uns gibt es nur einen Kyrios, nicht wahr? Einen Dominus, heißt das auf Lateinisch. Einen Soter, einen Heiland, einen Retter. Und das ist Christus. Obwohl ja in der ganzen hellenistischen Welt die römischen Kaiser als Kyrioi, als Herrscher, als Soter, als Domini und so weiter gefeiert werden. Es gibt keine anderen, nur die. Ja, nicht wahr? Dann ist doch verständlich, dass sich Paulus gedrängt fühlt, nicht wahr? Zum Gehorsam die Forderung der Unterordnung zu erheben und eben, weil bestritten aus religiösen Gründen, gerade zu betonen, nicht wahr, dass diese Exousia, diese staatlichen Obrigkeiten von Gott gesetzt sind, nicht wahr? Dass es sich hier auch um eine religiös begründete Institution handelt. Natürlich nicht von Christus speziell, sondern von Gott, weil es eine Angelegenheit der Schöpfungsordnung ist, nicht wahr? Also das ist verständlich. Nicht wahr, dass also Paulus hier, Paulus ungleich stärker sich genötigt sah, den von den vorgesetzten Behörden in Praxis abverlangten Gehorsam als recht und billig, ja, als eine auch religiös begründbare und begründete Pflicht von Gott angestellt, Gottesdienerin und so weiter, zu erklären, als zur gegenteiligen Haltung der kritischen Reserve gegenüber den zivilen Gewalten zu mahnen. Verstehen Sie, kritische Reserve war schon genug da. Und der ganze Tenor der Unterordnung, Forderung von Römer 13, 1 bis 7, diese nachdrückliche und durch Wiederholung verstärkte Betonung der Anstellung der obrigkeitlichen Gewalten durch Gott 13, 1 bis 2 und ihrer Ehrerbietigkeit heischenden Würde als Sachverwalterinnen Gottes, 13, 3 bis 4 und 6b, die Deklarierung der Widersetzlichkeit gegen die obrigkeitliche Gewalt als strafwürdiger Widerstand gegen Gottes eigene Anordnung, 13.2, die ausdrückliche Gehorsamsforderung, auch um des Gewissens willen, 13.6, nicht wahr? Dieser ganze Tenor der Unterordnungsforderung von Römer 13.1-7, all dies nötig, meines Erachtens, in der Tat den eindeutigen Eindruck auf, dass die Front von Römer 13 jedenfalls gegen den religiösen Zweifel am staatsobrigkeitlichen Anspruch auf die Gehorsamsleistung gerichtet ist. Und zwar, wie gesagt, ganz in Übereinstimmung mit der eben gezeichneten, dem jungen Christentum besonders aus paulinischer Sicht erwachsenen Problematik. Gleich ob nun dieser Zweifel in der Vorstellung des Briefschreibers die römische Christengemeinde bzw. etwa eine Gruppe derselben besonders stark beunruhigt oder nur eine Versuchung darstellt, mit der, wie bei allen Christen, so auch bei denen der Hauptstadt ernstlich gerechnet werden muss. Ein weiterer Gesichtspunkt. Ich habe Ihnen schon einmal gesagt, dass die Exegeten im Hinblick auf den toposartigen, auf den gemeinplatzartigen Charakter dieser Paränese Römer 13, 1 bis 7, vor allem wenn man ihn etwa auch vergleicht mit der ersten Mahnung zur sogenannten Haustafel aus dem ersten Petrusbrief, nicht wahr? Die Haustafeln, das ist ja ein schon in der heidnisch-hellenistischen, popularphilosophischen Paränese belegtes Schema, Gehorsam gegen die Götter, nicht wahr? Dann Gehorsam gegen die Staat, die Obrigkeit. Dann gegenüber Verhalten gegenüber den Eltern und dann kommen die Eheleute dran, Mann gegen die Frau, Frau gegen Mann, Kinder gegen die Eltern, Sklave gegen die Herren, nicht wahr? Und da steht ja dort auch, also wie gesagt, wird Römer 1 Petrus 2, die ist so eine Art Parallele, wo im Rahmen der Haustafel auch dieses Problem behandelt wird. Und deshalb nehmen eben im Hinblick auf den toposartigen Charakter der Parinese, Römer 13, 1 bis 7, nehmen die Exegeten nicht ohne Grund an, dass Paulus die Mahnung zur Unterordnung der Christen und die obrigkeitlichen Gewalten hier nicht zum ersten Mal überhaupt aussprach. Das ist ja klar. Der Mann hat ja gepredigt, nicht wahr, Tag für Tag, nicht? Und das hat er nicht zum ersten Mal überhaupt wohl gesagt in seinem Leben, als er das diktierte im Brief an die Römer. Aber gleichwohl ist damit noch nicht erklärt, meine Damen und Herren, warum diese Briefe innerhalb des paulinischen Briefkorpus gerade diese Mahnung gerade im Römerbrief begegnet und nur hier. Warum nicht in einem der Korintherbriefe, Galaterbriefe oder sonst wo? Zur Erklärung lassen sich immerhin zwei plausible Gesichtspunkte anführen, die sich gegenseitig nicht nur nicht ausschließen, sondern eher ergänzen und bestätigen. Einmal, darf ein Wort über das Verhalten zur Staatsgewalt hier nicht überraschen. Weil Paulus anerkanntermaßen den römischen Christen einen Überblick über seine Verkündigung geben wollte, vergleiche Römer 15, 15, 11, wie war die Situation ist die. Und das Jahr 58 betrachtet Paulus sein Missionswerk in der östlichen Reichshälfte hier abgeschlossen. Und jetzt geht sein Blick nach dem Westen, nicht wahr? Und zwar, weil er auf dem Standpunkt ja gestanden hat, im Allgemeinen nicht auf fremde Miste zu arbeiten, sondern Neuland zu erobern, geht sein Blick nach Spanien, obwohl wir nicht wissen, ob er je dazu kam. Zur Mission nach Spanien. Nach der Überlieferung, legendär wenigstens, ja, tut nichts zur Sache. Jedenfalls, die Christengemeinde in Rom ist ihm persönlich nicht bekannt, er hat sie ja nicht gegründet, aber er möchte Rom, die römische Christengemeinde, gewinnen als Operationsbasis für seine westliche Mission. Und deshalb schreibt er zur Vorbereitung auf diesen Brief einen netten Brief. Mit einer sehr netten Einleitung, nicht wahr, hab schon oft kommen wollen und so weiter, nicht wahr, Kompliment, und jetzt also komme ich. Und nun, was soll er den Römern schreiben? Er kennt die ja nicht, nicht wahr, aber er weiß genau, sein ganzes Leben lang haben ihn die sogenannten Judaisten und ihn verfolgt von A bis Z. Das sind solche fromme Judenchristen aus dem palästinensischen Christentum, die, auch nachdem sie Christen geworden sind, gleichzeitig fromme Juden blieben, nicht wahr? Bekanntlich ist man also auf die Verhandlung, an Tradition, auf religiösem Gebiet ja besonders stark selbst. Das merkt man bei Mitbringen, ob drüber oder übergeht. Nicht wahr? Das ist nicht so einfach von der Hand zu werfen, wie manche im ersten Augenblick meinen. Also kurz und gut, diese Judenchristen haben nicht nur für sich weiterhin exakt das mosaische Gesetz befolgt, sondern sind auf dem Standpunkt gestanden, wenn einer Christ werden will, dann muss er erst Jude werden. Dann muss er sich erst beschneiden lassen, damit die Verpflichtung auf das mosaische Gesetz übernehmen und das mosaische Gesetz beobachten, also kein Schweinefleisch essen und so weiter und so weiter. Alle diese kleinen Schweinereien also nicht mit in Kauf nehmen, nicht wahr? Nun, nicht wahr, für Paulus war das eine Grundsatzfrage. Hätte dieser Judaismus, der sich zweifellos, also insbesondere gestützt hat auf besonders frommes Vorbild, den sogenannten Herrn Bruder Jakobus, der so nach dem Jahre 42 so der Leiter der jerusalemischen Urgemeinde geworden ist, hätte sich der durchgesetzt, wäre das Christentum eine jüdische Sekte geblieben, aber nie Weltreligion geworden, nicht wahr? Denn niemals hätte die hellenistische Welt sich beschneiden lassen, nicht wahr? Petrus selber und die Urapostel waren keine Judaisten, nicht wahr? wenn sie auch selber auch zwei, drei fromme Juden leben, aber nicht prinzipiell, das steht fest, nicht wahr? Nicht? Aber jedenfalls, Paulus hat eine prinzipielle Klärung, nicht wahr, dieser Frage herbeigeführt, auf dem Apostelkonzil, nicht wahr, weil Paulus nicht klar war. Entweder hat Gott durch Jesus Christus am Kreuz durch seinen Sühnetod und seine Auferstehung die Welt erlöst oder nicht. Und wenn er das getan hat, dann bedarf es zur Erlösung, nicht wahr? Bedarf es eben nur der Aneignung dieser erlösenden Tat im Glauben und in den Sakramenten. Aber nicht noch dazu der gesetzlichen Werke als Heilsweg. Und das hat er prinzipiell radikal durchgefochten, nicht wahr? Und aber zeitlebens und überall in seinen Gemeinden haben ihn die Judaisten verfolgt. Und der besondere Fall ist ja der Galaterbrief in den galatischen Gemeinden, nicht wahr? Die sind schon fast am Abfallen, die Galater, nicht wahr? Und dann schreibt er diesen scharfen Brief und nicht euer einfältigen, saudummen Galater und so weiter, nicht wahr? Und dieser Kampfbrief, nicht wahr, des Apostels gegenüber den Judaisten. Also kurz und gut, der Apostel rechnet damit, diese Judaisten, nicht wahr, die natürlich mit Recht, nicht wahr, sofern sie eben gleichzeitig noch jüdisch denken, nicht wahr, jüdische Rechtfertigungslehrer seit Christzeiten, die haben natürlich mit Recht in diesem Paulus die rechtlose Zerstörung des Judentums als Heilsordnung gesehen. Diese Judaisten sind sicher auch schon nach Rom und haben ihn doch schlecht gemacht. Und deshalb wählt er für den Römerbrief eben auch das Thema sein spezifisches Evangelium, nämlich die Rechtfertigung des Menschen, nicht wahr, aus dem Glauben, ohne die Erfüllung des mosaischen Gesetzes nicht. Und im Römerbrief ist das natürlich viel ruhiger und sachlicher als im Galaterbrief, weil das sich hier ja nicht mit einer konkreten Kampfsituation befindet, sondern in einer sachlichen Darlegung, nicht wahr? Also, er will den Römern gegenüber zur Vorbereitung, möchte er ihnen gewissermaßen also ein authentisches Bild von ihm und seinem Evangelium, vom Evangelium in seiner Ausprägung, seiner Christusverkündigung mit den von ihm erkannten Konsequenzen darbieten. Und weil er einen Überblick über seine Verkündigung geben wollte, ist auch von daher schon ein Wort über das Verhalten zur Staatsgewalt gar nicht so überraschend, nicht wahr? Vor allem an die römische Gemeinde, nicht wahr? Er fügt ja auch sonst seine Mahnungen ziemlich locker aneinander. Und deshalb kann der Umstand, dass sich der Abschnitt Römer 13,1-7 innerhalb der Mahnungen zur Nächstenliebe 12,1-13,10 als eine Art Einlage eines Spezialthemas sich ausnimmt, der kann nicht eigentlich befremden. Nämlich diese Einlage lässt sich bei näherem Zusehen sehr wohl in den gedanklichen Zusammenhang einfügen. Ich will das aber, um Sie nicht zu sehr mit exegetischen Einzelheiten belästigen, hier nicht ausführen, dass also das wirklich sehr passt in den Mahnungszusammenhang. Nun eine weitere Frage. In Verbindung mit der auch sonst im Neuen Testament vielfach bezeugten Tendenz zur Loyalität gegenüber dem römischen Staat und seinen Organen. Nicht wahr, das Neue Testament hat ja vielfach, also ist letzten Stellen, nicht nur immer in den Lukas-Schriften, dass doch jedenfalls zunächst auch mal schon, was die Tod Jesu angeht, die unmittelbare Schuld der jüdischen Volkes geben wird, und zwar in Führung, und erst in sekundärer Weise dem römischen Statthalter, was auch den geschichtlichen Tatsachen nebenbei entsprechen dürfte, nicht wahr? Und im Ganzen werden die zeigt das Neue Testament eine unbestreitbare Loyalität gegenüber dem römischen Staat und seinen Organen. Und das ist und eben in Verbindung mit dieser Tendenz zur Loyalität ist auch der hintergründige praktische Zweck des Römerbriefes zu berücksichtigen. Ich habe Ihnen ja schon da gesagt, von den Entstellungen und Verdächtigungen der judaistischen Gegner, mit denen Paulus überall rechnet, die ihm überall auflauern. Und diesen vorbeugen will der Apostel unter anderem, vor allem, habe ich Ihnen schon gesagt, den Kardinalpunkt seines Evangeliums herausstellen und rechtfertigen. Sein gesetzesfreies Evangelium. An dieser Art Selbstvorstellung unter Vermittlung einer sachgemäßigen Kenntnis seines Evangeliums liegt ihm so viel, weil er eben, wie gesagt, ganz allgemein gesagt, mit seinem Brief einen baldigen Besuch in Rom und damit eben die Operationsbasis für seine westliche Mission vorbereiten will. Deshalb trifft die Meinung, dem Apostel sei wahrscheinlich auch daran gelegen, gerade gegenüber den Einwohnern der Hauptstadt die politische Ungefährlichkeit des Christentums ins rechte Licht zu rücken, eben durch die Unterstreichung der gottgeschuldeten, eine völlige Loyalität verbürgenden Gehorsamspflicht, sicher einen richtigen und nicht unwesentlichen Erklärungspunkt. Und bitte? Er sagt da klipp und klar, nicht wahr? Also, da gibt es nichts am Zeug zu flicken. Er betont den gottgeschuldeten Gehorsam. Eine Gehorsamspflicht, die eine völlige Loyalität verbirgt. Aus dieser Zielsetzung, meine Damen und Herren, würde noch verständlicher, dass die Argumentation des Apostels ausschließlich von einer idealen, an den konkreten Verhältnissen gemessen, zweifellos idealisierenden Erfüllung der obrigkeitlichen Aufgaben ausgeht und eben die Frage einer eventuell zur Pflicht werdenden Gehorsamsverweigerung nicht anschneidet. Verstehen Sie, man muss eben das Ganze sehen aus den Zielsetzungen, was er will und warum er das sagt und wozu. So ist bei uns auch in unserem alltäglichen Reden, nicht wahr? Denn jede unserer Aussage steht ja in einem ganz konkreten Kontext und Zusammenhang mit einem ganz bestimmten Hintergrund und Absicht. Da auch. Weiter. Zwangsläufig meldet sich damit die weitere Frage an, die wir jetzt noch zu behandeln haben. Konnte Paulus im Zeitpunkt der Abfassung des Römerbriefes so verfahren? Also, dass er nur von der, bei seiner Begründung der Gehorsamsforderung, an der ihm liegt, eben überhaupt gewissermaßen nur von der idealen Erfüllung der staatlichen Funktion spricht. Konnte Paulus im Zeitpunkt der Abfassung des Römerbriefes so verfahren, ohne seiner eigenen Überzeugung und Beurteilung der Verhältnisse zu widersprechen? Soweit unsere Kenntnisse der Umstände reicht, dürfen wir diese Frage bejahen. Jedenfalls können wir sie nicht verneinen. Kurz zunächst Folgendes. Was zunächst die objektiven Verhältnisse von damals betrifft, so musste Paulus die sittlich beschämende persönliche Lebensführung des Kaisers Nero, der im Übrigen, nicht wahr, damals ein sehr populärer Mann war, nicht wahr? Kein Held, doch ein Mann, der gefällt. Musste er weder kennen, noch sich, falls er sie gekannt hätte, gehemmt fühlen, die Mahnung Römer 13, 1 bis 7 auszusprechen. Schon deshalb nicht, weil er hier den Kaiser selbst überhaupt nicht erwähnt. Er spricht von den Behörden, Exousia, vom Regierungsapparat, spricht er, vom Behördenapparat, mit dem die Christen faktisch zu tun haben. So dann ist nicht zu übersehen, der Römerbrief fällt in die Zeit, in der Nero unter dem philosophischen Einfluss Senecas stand, in dessen Händen praktisch die Regierung von 54 bis 62 lag. Der Römerbrief ist 58 beschrieben. Vorher stand Nero, wie Sie wissen, unter dem Einfluss des Narzissus, der wahrscheinlich Christen in seinem Haus hatte. Also verstehen Sie, wenn halt der Römerbrief geschrieben ist im Jahre 58, nicht wahr? Also zu einer Zeit, wo Nero noch lange nicht jener Nero war, der uns allein bekannt ist, seit 64, nicht? Mit der Geschichte vom Brand Rom und so weiter, darf ich eben nicht einfach den späteren Nero zurückversetzen ins Jahr 58, gell? Es ist auch keineswegs unverständlich, dass sich Paulus nicht gedrängt fühlt, seine Mahnung zu Gehorsam und Ehrerbietung gegenüber der Obrigkeit nach der Seite des Kaiserkultes abzugrenzen. Auch da muss ich Ihnen noch ein paar Worte sagen. Wissen Sie, mit allgemeinen Redewendungen von der götzenverdienerischen Verehrung des Kaisers ist auch hier die konkrete geschichtliche Situation nicht getroffen. Ich will nur auf zwei Gesichtspunkte hinweisen. Einmal erscheint sogar in späterer Zeit, also Ende des Jahrhunderts, unter Domitian, wo die Apokalypse spielt, auch da erscheint die Verweigerung des Kaiserkultes nie eigens als Anklagepunkt. Selbst in dem bekannten späteren Brief des Plinius an Kaiser Trajan spielt die Verweigerung des Kaiserkults eine Rolle, nur im Zusammenhang mit der Ablehnung des heidnischen Kults überhaupt und damit der von den Massen als Ärgernis und Herausforderung empfundenen Selbstausschließung der Christen aus dem Leben, aus dem bürgerlichen Leben, aus dem mit dem Heidentum verbundenen bürgerlichen Leben. Mit anderen Worten, später noch, wissen Sie, die Leute, die haben nicht übel genommen, wenn einer, also jetzt, das Gottestum des Kaisers ganz nah. So leicht waren sie, so dumm waren sie auch nicht, dass sie ernst nicht geglaubt haben, über diese Brüder seien Götter, nicht wahr? Nein! Aber was den Pöbel auf die Barrikaden trieb, das war diese komische dritte Rasse, nicht wahr? Die einfach nicht mitmachte. Aus dem gesamten eben heidnischen Leben, nicht? So dann, ist zwischen Kaiserkult und Kaiserkult zu unterscheiden. Es gab in Rom schon seit dem Tode des Augustus rein private Vereinigungen, die sich die Pflege des Kaiserkultes zu einer ihrer Aufgabe machten. Rein private Vereine. Es braucht kaum vermerkt zu werden, dass Paulus mit der Zugehörigkeit von Christen zu solchen Vereinen oder auch nur mit der Versuchung zum Eintritt in solche so gut wie sicher nicht rechnen musste. Im Übrigen muss man besonders im Hinblick darauf, dass Römer 13, 1 bis 7 speziell an die Christen Roms gerichtet ist, unterscheiden zwischen dem offiziellen Kaiserkult des römischen Staates und der römischen Bürger einerseits und dem offiziellen Kaiserkult der Provinzen und ihrer Bewohner andererseits. Die Provinzen, die sind ja immer schlimmer, nicht wahr? War ja bei uns auch so mit dem kleinen Adelsle. Letzter in den Provinzen, der wurde dargebracht, der Kaiserkult, ohne vom Kaiser angeregt zu sein. Ein Kaiser Augustus und seine Nachfolger haben nie daran gedacht, irgendwie sich selber schon einen Tempel erbauen zu lassen. Sich, ja, den Genius, der Gens Julia, das ist was ganz anderes, aber nicht sich. Aber der Kaiserkult wurde dem lebenden Herrscher dargebracht in der Provinz, nämlich um der Untertänigkeit unter dem Kaiser Ausdruck zu verleihen, nicht wahr? Da ist viel hindische Kriecherei dabei, natürlich auch Politik, nicht wahr? Klar. Nicht? Nun, die Ausübung dieses Kultes, dieses Kaiserkultes draußen in den Provinzen, war Sache der Provinziallandtage und der städtischen Behörden. Die haben eigene Priesterkollegien dazu angestellt, wird ja bezahlt, das war Geschäft. Für den Römer, da ist es anders mit dem römischen Staatskult. Für den Römer, nicht wahr, den römischen Bürger in Italien und der Stadt Rom, ist der Kaiser der erste Bürger. Jawohl, Prinzip. Durch den Namen Augustus und durch seinen Genius, mehr aber noch durch seine tatsächliche Macht, über die anderen herausgehoben. Der lebende Kaiser wird in Rom und Italien überhaupt nie göttlich verehrt. Nicht wahr? Jedenfalls nicht zu dieser Zeit und nicht zu Nero in dieser Zeit und nicht Nero in dieser Zeit. Erst das abgeschlossene Lebenswerk des Herrschers verschaffte ihm durch den Senat die Erhebung unter die Götter. Und denen gilt dann ein staatlicher Kult. Also, mit anderen Worten, erst nach dem Tode eines Kaisers beschließt der römische Senat über die Consecratio oder die Damnatio Memoriae. Das heißt, das Gedächtnis eines Kaisers wird entweder für heilig konsekriert, für heilig erklärt, beispielsweise eines Kaisers mit Verfolgung. Oder aber es verfolgt die Verurteilung, die Verfluchung. Beispielsweise, das ist auf Nero passiert, selbstverständlich, nicht wahr? Und der ist also, Nero ist nicht vom Senat unter die Götter aufgenommen worden. Nicht wahr? Auch Caligula nicht zum Beispiel. Die Ausübung dieses römischen Staatskultes war die Sache einer eigenen Priesterschaft. Entscheidend ist dabei weiter, dass sich sowohl in Rom wie in den Provinzen der Staat im Allgemeinen nicht darum kümmerte, ob sich der Privatmann am Kaiserkult beteiligte. Was hatten nicht? Dazu waren ja eigene Leute angestellt, nicht wahr? Vielleicht ist es auch nicht zufällig, dass der Apostel Römer 1-7 wohl zu Gehorsam und Ehrerbietung gegenüber den Obrigkeiten mahnt, aber keineswegs auffordert, sich aktiv an den öffentlichen Diensten zu beteiligen, in den Staatsdienst einzutreten. Bitte, das steht nicht da. Für seine Person. Ein weiterer Gesichtspunkt. Da Paulus, sicher noch zum Zeit der Abfassung des Römerbriefs, das Imperium Romanum als Ordnung und Rechtsstaat an. Wenn es auch unbewiesen bleibt, ob er ihm im Sinne einer immer noch verfochtenen Deutung von 2 Thessalonicher 2,6 folgender darüber hinaus eine positive heilsgeschichtliche Aufgabe zuwies, dass er unter dem römischen Staat diese Kraft, diesen Antichrist noch zurückhalten sieht, das ist sehr fraglich. In seinen Augen, in den Augen Pauli, genügte der römische Staat jedenfalls den Grundforderungen der Staatsgewalt. Das bestätigt der Apostel bitte höchstpersönlich mit seiner Appellation an das kaiserliche Gericht. Nicht wahr? Mit diesem Schritt Caesarem Appello wird der Paulus später Nero bitten, ihn und die Kirche gegen die Willkür zu schützen. Nicht wahr? Ein Beweis, dass also Paulus, in Augen Pauli, der römische Staat, jedenfalls eine Grundforderung der Staatsgewalt genügte. Zum vollen Verständnis seiner positiven Bewertung der römischen Staatsgewalt wird auch noch ein ideeller Hintergrund gesehen werden müssen, gepaart mit einer höchst existenziellen Berufserfahrung und Erwartung. Für Paulus, wie für die meisten antiken Denker, war die Welt viel unsicherer und unheilschwanger, als sie dies für das moderne Denken ist, nicht wahr? Also ich will sagen, wenigstens für das bisherige moderne Denken, nicht wahr, will ich mal formulieren, mit Rücksicht auf die atomistische Entwicklung, nicht wahr. Die feste Ordnung der Gesellschaft sah man beständig bedroht durch übernatürliche Mächte. Auch wenn 2 Thessalonicher 2,6 folgender, wie gesagt, nicht speziell belegt, dass der Apostel im römischen Imperium die Macht erblickte, welche die zerstörende Macht des Bösen aufhält, war er zweifellos, Paulus, ganz ernsthaft daran interessiert, dass die römische Weltordnung bis zur bald erwarteten Wiederkunft Christi bleibt, deren Segen er als Missionar genoss. Meine Damen und Herren, ich müsste jetzt ein Loblied singen auf die Pax Romana, auf den befriedeten Erdkreis. Und dann den ganzen Segen dieser hellenistischen Ökumene, nicht wahr? Mit dieser starken Vereinheitlichung der Sprache, des Rechtes, des römischen Rechtes, der Bau des Verkehrswege der Römerstraßen überall, mit den Sicherungen durch die römischen Militärposten.
Und zwar sonst wäre Paulus noch viel, viel mehr unter die Räuber gefallen, als er so schon ist, nicht wahr? Mit dem Ausbau der Schiffsverbindungen, nicht der Römer, allerdings vor allem der Landwege, der Römer hat nämlich eine schreckliche Angst vor dem Wasser. Und auch der Kaufmann, der 60 Mal nach Ephesus und Ägypten, Alexandrien ging, macht lieber den fürchterlich weiten Umweg auf dem Landweg als über Wasser. Naja, also kurz und gut, nicht wahr? Und also diese relative Sicherheit, nicht wahr, in dieser Pax Rom, in diesem Imperium Romanum, da war Paulus daran interessiert, denn, nicht wahr, ohne diese Welt, nicht wahr, hätte er unter dem Schutz der römischen Legion des befriedeten Reiches, hätte er nie als Missionar schaffen können, was er geschafft hat. In dieser relativen Ordnung und Befriedung der Welt, nicht wahr, denken Sie vor allem nach den vorausgegangenen Kriegen und Bürgerkriegen, in dieser relativen Ordnung und Befriedigung, der relativen Sicherheit zu Wasser und zu Lande und so weiter, erblickte Paulus wohl durchaus eine wesentliche Voraussetzung für seine ihn bedrängende Aufgabe, nämlich bis zu der immer näher rückenden Parousie, hinten nach, gleich Römer 13, 11 folgende, kommt ja die Epistel vom ersten Adventssonntag, Brüder, Zeit vom Schlafe aufzustehen, nicht wahr? Der Tag ist immer näher heran, die Nacht schreitet voran. Das ist die Parousie, das ist die Wiederkunft, nicht wahr? Diese faktische Erwartung, ganz egal, auf worauf sie sich stützt, nicht wahr? Die ist eben einfach da zu berücksichtigen. Also, nicht wahr? Das ist die Voraussetzung für seine Aufgabe, bis zur immer näher rückenden Parousie das Evangelium in der ganzen damaligen Welt zu verkünden, die Mission zügig voranzutreiben. Und deshalb ist für ihn dieser Römerstaat, nicht wahr, wirklich ein Positivum und seine Ordnung. Zum handgreiflichen Feind der Christen wurde der Staat, ja, dieser Römerstaat. Besonders nach der späteren Apokalypse aus dem Ende des ersten Jahrhunderts. Erst und dadurch. Und ja auch dadurch, dass dämonische, satanische Mächte die Staatsgewalt usurpierten. Und diese erscheinen als der eigentliche Feind. Und ihr Sieg über den Staat, der sich in der einsetzenden Verfolgung der Kirche anzeigt, wird als Zeichen des nahenden Endes gewertet. So in der geheimen Offenbarung Johannes, aber auch in den synoptischen Evangelien, in der sogenannten apokalyptischen Rede, Markus 13, 9 bis 13 parallel und so weiter. Auch aus diesem Grunde, so möchte ich mit anderen Exegeten meinen, verfehlt die oben erwähnte Doppelbedeutung der Exousiae von Kuhlmann die Vorstellung des Apostels. Die Exousiae von Römer 13 sind viel eher als ausschließlich diesseitige Staatsbehörden vorgestellt, die von Gott gerade als Bollwerk gegen die dämonischen Mächte bestellt sind, wenn man schon die dämonischen Mächte hier mit ins Spiel bringt. Es lässt sich also auch unter diesem ideellen und erfahrungsmäßigen Aspekt begründet annehmen, dass Paulus zur Zeit der Abfassung des Römerbriefs das Imperium Romanum mehr als Freund denn als Feind betrachtete. Jedenfalls dürften die vorstehenden Ausführungen ergeben. Die Intention des Apostels und seiner Parenese wird sicher verkannt und der objektive Tatbestand einfach entstellt. Wenn man, wie man vielfach völlig global und undifferenziert, nicht wahr, herausschwätzen hört oder auch sogar lesen kann, nicht wahr, also wenn man also Paulus unter der Exousia, der man Gehorsam schuldet, staatliche Machthaber wie den römischen Kaiser Nero oder Hitler verstehen lässt, also gewissermaßen einen den Kaiserkult, den der Kaiser, gottwidrigen Kaiserkult fordernden, die Christen jetzt schon zu Tode verfolgenden Nero als Diener und Gerichtsvollstrecker Gottes qualifizieren lässt, und diesem gegenüber
uneingeschränkten Gehorsam fordern lässt. Verstehen Sie, das ist einfach völlig falsch, nicht wahr? Von der geschichtlichen Perspektive her gesehen. Weil ich diesen Brief, nicht wahr, haargenau aus der Situation, aus der er geschrieben ist, nicht? So wie ich jetzt im Augenblick noch nicht verantwortlich gemacht werden kann für die Dummheit, nicht wahr, vielleicht eine Viehdummheit, ein Verbrechen, die ich in 5 Jahren mache, nicht? Nicht wahr? Ich habe mich vorhin eben bei, nicht wahr? Ich weiß nicht. Jedenfalls, aber jetzt kann ich noch, da kann man noch von daher nicht mich jetzt beurteilen und das, was ich jetzt sage und so weiter und tue. Hätte Paulus dann also, das ist die weitere Frage, etwa 7 Jahre später, in den Tagen der, 7 Jahre später, in den Tagen der neronischen Christenverfolgung, Römer 13, 1 bis 7, nicht mehr schreiben können. Hätte er 7 Jahre später die Staatsgewalt und die Amtsträger Roms nicht mehr als Einrichtung Gottes erklären können? Fragezeichen. Damit kommen wir zu unserer letzten Frage, zur Frage nach der Tragweite der paulinischen Mahnung. Und dazu möchte ich sagen, die Exegeten wagen diese Frage, die ich eben stellte, wohl mit Recht nicht einfach zu verneinen. Aus der Erwägung, dass der Apostel Römer 13, 1 bis 7 zugleich eine grundsätzliche Erkenntnis ausdrückt, die jenseits seiner guten und zweifellos auch schlechten Erfahrungen mit zivilen Behörden liegt. Vergleiche zum Beispiel 2 Korinther 11, 23 folgende. Der spätere 2. Petrusbrief bringt zum Beispiel auch dieselben Mahnungen zur Ehrfurcht und zum Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, 2, 13 bis 12, hält also am Prinzip fest, obwohl mit den Verfolgungen um der Gerechtigkeit und um des christlichen Namens willen, 3, 14 bis 17, 4, 12 bis 19, höchstwahrscheinlich bereits einzelne Über- und Missgriffe der Behörden wohl am Vorabend der neronischen Verfolgung gemeint sind. Es wurde schon früher vermerkt. Paulus behauptet, Römer 13, auch nicht gerade alles, was die Behörden verfügen und durchführen, stehe in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Deshalb sei jenen unterschiedslos, in allem zu gehorchen, in allem unterwerfe sich jeder. Das behauptet er ja nicht. Sicher öffneten nicht erst die späteren Christenverfolgungen dem Apostel die Augen dafür, dass der Staat seine Macht nicht nur gegenüber Übeltätern, sondern auch gegen solche richten kann, die in Wirklichkeit Gott gehorchen. Meine Damen und Herren, das hat Paulus nicht sicher nicht erst erfahren durch die späteren Christenverfolgungen. Mit allen Christen wusste auch Paulus, schon zu Anfang des Jahres 58, als er diesen Brief schrieb, dass es der römische Statthalter Pontius Pilatus war, der in letzter Instanz über den Tod Jesus verfügte. Sei es durch einen formellen Richterspruch, sei es dadurch, dass er faktisch Jesus den Juden überließ. Das lässt sich historisch nicht mit Sicherheit entscheiden. Aber jedenfalls, das hat er auch gewusst. Und Römer 8,35 zufolge rechnete Paulus auch für seine Leser wenigstens allgemein mit der Möglichkeit der Verfolgung und des Richtschwerts. Die Grenzen der zivilen Autorität und des Gehorsams hat Paulus zweifellos genau so gesehen und verteidigt im Sinne des Jesus Wortes, das wir ja am Anfang behandelten, genauso gesehen und verteidigt wie die übrige Urkirche mit ihrem bekannten Vorbehalt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 4,19, 5,29. Das war ihm bereits von seiner alttestamentlich-jüdischen Denkweise her selbstverständlich. Weltreiche sind für diese Denkweise wohl von Gott eingesetzte Ordnungsmächte, die in diesem Dämon einen Damm gegenüber dem Chaos errichten und
und eine gewisse Ordnung selbst dann noch zu gewährleisten und einen Kampf aller gegen alle hintanzuhalten vermögen, wenn die Herrschaft in Händen von Bösen liegt, nicht wahr? So nach jüdischer, vorchristlicher Vorstellung des Faustes. Aber ihre Herrschaft ist nie und nimmer eine absolute Größe. Das ist für Paulus schon klar als Jude, als rabbinischer, pharisäischer Jude, Rabbiner. Ihre Zeit und ihr Bestand ist begrenzt, liegt in Gottes Hand. Sie können jederzeit abgelöst werden und sofern sie ihre von Gott verliehene Gewalt missbrauchen, werden sie einst beim Weltgericht zur Verantwortung dafür gezogen. Verstehen Sie? Das ist schon eine ganz selbstverständliche Auffassung und Theologumenon, die Paulus schon aus dem Judentum mitbringt. Und erst recht ist es für den christlichen Theologen Paulus, der die Vulneratio in Naturalibus, die Verwundung im Natürlichen, so tief empfindet und aus dem Bewusstsein der Spannung zwischen dem alten und neuen Äon, vor dem sich Gleichstellen mit diesem Äon warnt, der die in der Taufe begründete Sinneserneuerung fordert, damit ihr, nämlich in der Situation der Entscheidung, prüfen könnt, was der Wille Gottes sei, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. So Römer 12,1, kurz voraus. Also eine selbstverständliche Denkvoraussetzung erst recht für den christlichen Theologen Paulus, dass die konkreten, der vergehenden Gestalt dieser Welt zugehörenden Träger der öffentlichen Macht keine absoluten, sondern des Irrtums und der Sünde unfähigen Größen sind. Wenn Paulus also aus Gründen, die wir noch weitgehend zu erkennen vermögen und die ich Ihnen, ja, ich glaube, ausführlich genug vorgetragen habe, wenn also Paulus aus diesen Gründen Römer 13 so unzweideutig zum Ausdruck bringt, dass der Christ die bestehende obrigkeitliche Ordnungsgewalt im Namen der christlichen Freiheit nicht ablehnen darf, die vielmehr aus religiösen Gründen anerkennen muss, so will er damit selbstverständlich nicht die Möglichkeit ausschließen, dass die konkreten Träger der Staatsgewalt in der oder jener Hinsicht ihre Kompetenz überschreiten und Gottes Geboten zuwiderhandeln. Obwohl es also, wie gesagt, wohlverständlich ist und erklärlich, dass er in der Situation von Römer 13 und zu dem Zweck, wie er das schreibt, von dieser Möglichkeit, die ihm selbstverständlich ist, nicht spricht. Weiter B, die Exegese macht sich wohl auch keiner undiskutablen Überinterpretation schuldig. Wenn sie aus der intentionaliter Begrenzung ausschließlich positiven, nämlich der Einschärfung der Gehorsamspflicht dienenden Mahnung Römer 13, die eventuelle Möglichkeit und Pflicht einer kritischen Haltung gegenüber den Trägern der öffentlichen Gewalt herausnimmt. Mit anderen Worten, in dem, was Paulus Römer 13 sagt, liegt zumindest implizit eingewickelt, nicht wahr? Nicht nur das Recht, sondern die Pflicht zu einer kritischen Haltung gegenüber der Gehorsamsforderung des Staates eingeschlossen. Wenn die Obrigkeit vom Guten absteht, Bonum Commune, um dem Kakon zu dienen, dem Bösen, Schlechten. Wenn die Obrigkeit sich gegen ihren Auftrag in allem ein Helfer Gottes für eine Ordnung der Gerechtigkeit zu sein versündigt, so entfällt für den Christen jedenfalls, achten Sie, so darf ich sicher formulieren im Sinne des Paulus, so entfällt für den Christen jedenfalls in Bezug auf die betreffende Gottwidrigkeit das vom Apostel angeführte Motiv des Gehorsams. Der Christ hat in solchem Falle Grund, nicht wahr, nach Paulus, an der Obrigkeit Kritik zu üben, die über ihre wahre, gottgemäße Aufgabe aufzuklären, sie von ihrer Verirrung abzubringen und ihr zur Selbstkorrektur zu verhelfen. Diese Aufgabe hat der Christ. Die Art und Weise, wie nämlich der Apostel das Prinzip des Gehorsams statuiert und begründet, fordert also keineswegs einen gewissen losen Servilismus, nicht wahr? Schließt vielmehr einen solchen aus. Nämlich, nicht wahr, Paulus, nicht wahr, verlangt ja die Unterwerfung unter die Staatsgewalt des Gewissens wegen. Sobald der Gehorsam die göttliche Legitimation der Staatsgewalt und die daraus resultierende religiös-sittliche Verpflichtung als Beauftragte Gottes aus dem Auge verliert, hört der Gehorsam auf, gewissenhaft zu sein. Das ist ja klar. Der vom Apostel verlangte Gehorsam um des Gewissens willen schließt deshalb die Möglichkeit und die Notwendigkeit der Kritik des Widerspruchs, des Nichtgehorchen, nämlich gegen eine den ausdrücklichen Willen Gottes eindeutig widersprechende Anordnung, nicht aus, sondern ein. Nur, das müssen wir feststellen, sagt das der Apostel nicht mehr implizit, nicht ausdrücklich, er führt nicht aus, weil es eben nicht, ja, es gehört nicht in den Zusammenhang der Begründung seiner Mahnung, weil er ja speziell nur Grund hat und will, nur die positive Mahnung auszusprechen zur Unterordnung unter die staatlichen Gewalten und die zu begründen. Aber verstehen Sie, eben mit der Begründung Unterordnung nicht nur der Gendarmenfurcht wegen, sondern der Synode sich, nicht wahr, eben aus der inneren Einsicht in die gottgesetzte Funktion des Staates, da ist eben zugleich die Möglichkeit und Notwendigkeit der Kritik, des Widerspruchs und des Nichtgehorchens eingeschlossen. Wie weit hier im Ernstfall und immer auch in der konkreten Situation, verstehen Sie? Dieses Jahr, vor 20 Jahren Nazizeit, heute, in einem Jahr, weiß Gott, drüben im Osten und überall. Also, wie weit hier im Ernstfall und immer auch in der konkreten Situation der Widerstand gegen die faktischen Träger der Staatsgewalt gehen muss und darf. Jetzt kommen die Probleme, nicht wahr? Ob unter gewissen Voraussetzungen, also natürlich unter anderem nach Erschöpfung aller legitimen Mittel der faktisch geltenden Rechts- und Verfassungsordnung, ob also unter gewissen Voraussetzungen der Widerstand gegen die faktischen Träger der Staatsgewalt gehen darf, bis zum aktiven Widerstand der gewaltsamen Beseitigung oder Änderung eines staatsrechtlichen Zustands, sogar bis zum Tyrannenmord. Das sind genau die schwierigen Fragen, die nicht nur die Theologen, sondern auch das Gewissen der Christen unter Umständen schwer bedrücken können. Auf die ich aber, meine Damen und Herren, Ihnen keine Antwort geben kann. Die lassen sich auf exegetischem Wege auch bei bestem Willen. Also, das heißt, mit diesem Text, nicht wahr, und mit aller exegetischen Kunst kann ich diese Frage nicht beantworten. Schon deshalb nicht, weil sie weder Römer 13 noch anderswo von Paulus oder überhaupt im Neuen Testament gestellt werden oder auch nur im Hintergrund stehen. Sehen Sie? Diese Fragen wird eben hier nicht gestellt, nicht wahr? Also auch nicht beantwortet. Die Frage, ob etwa eine gewaltsame, starke, deshalb sind wir ja so froh, dass wir morgen, ja, die Beantwortung dieser schwierigen Fragen, vor denen ich als Exeget, wie ich sagte, rechtlos vollste Kapitulation anmelde, beantwortet bekommen. Die Frage, ob etwa eine gewaltsame staatspolitische Revolution konkret die Beseitigung des Kaisers Nero sittlich erlaubt sein, beziehungsweise zur sittlichen Pflicht der Christen und überhaupt der Rechtschaffenen, auf die Wahrung des Gemeinwohls bedachten Menschen werden könnte. Diese Frage hat sich der Apostel Paulus so gut wie sicher nicht gestellt. Nicht wahr? Im Jahre 1850, mal sicher nicht. Aus verschiedenen Gründen. Unter anderem scheint das römische Kaisertum das Prinzip eines legitimen Rechtsbestandes in unserem Rechtsstandes in unserem Sinne nicht gekannt zu haben. Der Souverän unterscheidet sich vom Tyrannen nur durch den Sieg, auf dessen Seite sich der Senat zu stellen pflegte. Sodann war, wie schon festgestellt, die konkrete Handhabung der öffentlichen Gewalt durch die römischen Behörden in den Augen Pauli, jedenfalls um das Jahr 58, nicht pervertiert. Keinesfalls wesentlich pervertiert. Zudem stellte die christliche Gemeinde politisch einen so unbedeutenden Faktor innerhalb des gewaltigen Römerreiches dar, dass der Gedanke an einen möglichen aktiven Widerstand auch aus diesem Grunde schwerlich hätte aufkommen können. Sodann, meine Damen und Herren, muss auch hier der Einfluss der lebendigen Enderwartung wieder in Anschlag gebracht werden, als wohl maßgeblichster Faktor. Paulus erwartete mit der damaligen Kirche die Parousie in relativ so großer Nähe, dass er sich nicht gedrängt fühlen konnte, über derartige staats- und gesellschaftstheoretische Fragen zu reflektieren, nicht wahr? Hatte gar keinen Veranlass dazu. Wie die anderen Lebensordnungen dieses Äons hatte deshalb auch die Institution des Staates unbeschadet seiner Würde im striktesten Sinne des Wortes nur vorläufige Bedeutung gegenüber der Offenbarung der neuen Lebensgemeinschaft, dieses Politeuma in Uranois, das bedeutet nach 1. Korinther 15, 28, dass Gott ist alles in allem, nicht wahr? Die vollendete Gottesherrschaft. Sofern der Apostel schließlich feindselige und ungerechte Einzelmaßnahmen, faktische Unmögliche der römischen Behörden im Blick hatte, mochte ihn zudem auch, noch etwas, selbst umfangreiche Verfolgungen des christlichen Bekenntnisses wegen wären im Rahmen dieser akuten Enderwartung geradezu als sichere, notwendige und zugleich verheißungsvolle Anzeichen des endgültigen Endes dieses Äons und damit des endgültigen Sieges Gottes und Christi gewertet worden, wie ja die Apokalypsen, vor allem die spätere Apokalypsenschlagen bezeugen. Ja bitte, dann ist das eben nur ein Zeichen, dass jetzt die Endauseinandersetzung kommt und Satan also zum letzten Kampf ansetzt und das bedeutet dann die Vernichtung Satans und die Parousie Christi. Muss man alles im Auge haben. Ja, sofern der Apostel schließlich feindselige und ungerechte Einzelmaßnahmen, faktisch unmögliche, der römischen Behörden im Blick hatte, mochte ihn zudem auch die ihn bereits von seiner jüdischen Vergangenheit her selbstverständliche Überzeugung, dass sich auch die Machthaber dieser Erde und diese im Besonderen vor dem Endrichter zu verantworten haben, weitergehende Reflexionen ersparen lassen. Nun, meine Damen und Herren, sind wir am Ende. Und ich habe Ihnen ja wieder viel zugemutet, aber einzig und allein deshalb, um Ihnen ein klein bisschen zu zeigen, wie vorsichtig man sein muss, ehe man vorschnell, nicht wahr, über so einen Text aburteilt. Wie viele Gesichtspunkte man einfach rein historisch, kritisch berücksichtigen muss, um wirklich sagen zu können, was sagt Paulus, was will er sagen, was will er nicht sagen, was darf ich daraus folgen und was nicht und so weiter. Vom Standpunkt der Exegese von Römer 13, 1 bis 7 sowie der gesamten paulinischen Theologie dürfen wir abschließend sicher mit der Otto Kuss unterschreiben, was der namhafte protestantische Neutestamentler Gerhard Kittel von Tübingen zusammenfassend als Auffassung des Apostels deklariert und ich denke auch als Minimalergebnis, nämlich Paulus, so schreibt er wörtlich, würde zweifellos nicht von ferne daran gedacht haben, die staatskritischen und feindseligen Aussagen der Apokalypse zu bestreiten oder zu missbilligen. Er würde sie sicherlich an ihrem Ort voll anerkannt und bejaht haben. Nur hebt dies nun wieder ganz und gar nicht die erste Aussage auf, dass die Institution des Staates als solche eine Ordnung ist und bleibt von Gott geordnet, Diener Gottes.
Anton Vögtle, geboren am 17.12.1910 in Vilsingen, Hohenzollern, als Sohn eines Schmieds, gestorben am 17.03.1996 in Freiburg im Breisgau, war von 1951 bis 1979 Ordinarius für die Exegese des Neuen Testaments an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Nach seinem Studium der Theologie in Freiburg wurde er 1935 zum Dr. Theol promoviert, empfing 1936 die Priesterweihe und war zunächst seelsorgerisch tätig. Mit seiner Habilitationsschrift aus dem Jahr 1949 über die Menschensohn-Thematik, der Menschensohn, Versuch einer Kritik und Deutung, fand er sein Lebensthema. Im Jahr 1951 folgte Vögtle einem Ruf an die Theologische Fakultät der Universität Trier, die er aber noch in demselben Jahr wieder verließ, um eine ordentliche Professur an der Universität Freiburg anzunehmen. Die Festschrift zu seinem 65. Geburtstag trägt dementsprechend den Titel »Jesus und der Menschensohn«. Und auch noch nach seiner Emeritierung im Jahr 1979 veröffentlichte er 1994 die Studie »Die Gretchenfrage des Menschensohn-Problems, Bilanz und Perspektive« in der Reihe »Questiones Disputatae«. Zu grundlegenden neutestamentlichen Themen legte Vögtle auch Veröffentlichungen für eine weitere Leserschaft vor. Das thematische Spektrum seiner Arbeiten umfasst die gesamte neutestamentliche Exegese, angefangen von Einleitungsfragen bis hin zur Auslegung des letzten Buches des Neuen Testaments, der Johannesapokalypse. Vögtle gilt als einer der maßgeblichen Wegbereiter für den Durchbruch der historisch-kritischen Exegese in der katholischen Theologie. Anton Vögtle war im Jahr 1958-59 Rektor der Albert-Ludwigs-Universität. Einen Ruf an die Universität Bonn lehnte er 1965 ab. 1966 wurde Vögtle zum päpstlichen Hausprälaten, 1967 zum päpstlichen Konsultor, 1973 zum Ehrendomkapitular, 1981 zum Ehrendomherr in Freiburg ernannt. Er war als erster katholischer Exeget sowohl seit 1972 Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften als auch Mitglied der Studiorum Novi Testamenti Societas. Schließlich war Vögtle von 1973 bis 1985 auch Vorsitzender des katholischen Bibelwerks. Sein Heimatort Vilsingen ernannte ihn im Jahr 1973 zum Ehrenbürger. Vögtle war auf Tagungen der Katholischen Akademie über Jahrzehnte hinweg ein häufig geladener Gast und Referent, sodass in der Sammlung der Katholischen Akademie mehrere Originalreden überliefert sind. Im September 2007 publizierte die Universitätsbibliothek Freiburg bereits Vögtles Rede über die griechische Sprache und ihre Bedeutung für die Geschichte des Christentums aus dem Jahr 1971, im Januar 2011 seine Überlegungen über Wesen und Werden der Evangelien aus dem Jahr 1963.